Herzlich willkommen bei Einfach Erfolgreich. Dies ist der Podcast mit Inspiration, ungewöhnlichen Perspektiven auf Alltägliches und gelungenen Gesprächen mit einfach erfolgreichen Menschen. Ziel ist es, Ideen zu sammeln und zu entdecken, wie auch dein Leben immer einfacher, immer noch erfolgreicher sein kann. Heute gibt es wieder eine Interview-Episode und damit herzlich willkommen im Einfach Erfolgreich Podcast. Die liebe Annika Schütz ist heute bei mir. Hallo Annika.
Hallo Hajo, ich freue mich hier sein zu können.
Ja, schön, dass du da bist. Du bist ganzheitliche Familienberaterin und hast dich auf die liebevolle Eltern- und Kindbeziehung in der Familienharmonie insbesondere spezialisiert. Du wurdest mir auch mal vorgestellt als Expertin für Familienharmonie. Das ist ja schon als solches ein ziemlich spannender Begriff. Was zeichnet dich da aus? Also was machst du da?
Was mache ich da? Also zu mir kommen in erster Linie Menschen, die entweder mit ihren Eltern oder ihren Kindern Probleme haben. Deswegen die Spezialisierung Eltern-Kind-Beziehung. Und was mache ich da? Ich helfe den Menschen vor allem wieder mehr Leichtigkeit, Gelassenheit, Geduld und Zufriedenheit in ihren Alltag zu integrieren, weil das sind meistens die Schmerzpunkte, wo sie sagen, sie wollen raus aus dem Schreien, raus aus dem Meckern, raus aus dem Frust und den immer wieder wiederholenden Gedankenspiralen oder auch den Mustern, die sie seit Jahren begleiten und ja, im Prinzip, wo auch der Leidensdruck unglaublich groß ist.
Also es geht um die kleinen Kinder, sagst du, ne? Weil bei Schreien, ich habe so oft erlebt, was sich erwachsene Männer anschreien in der Arbeitswelt, aber bei dir geht's um die eher kleineren Kinder. Kannst du da ein Alterslabel draufpacken?
Nö, es gibt tatsächlich keine Altersspezialisierung im eigentlichen Sinne. Also es ist schon so, dass ich mich eher auf Kleinkinder spezialisiert habe, weil die nochmal anders abgeholt werden müssen. Aber all die Sachen, die ich den Menschen vermittle, kann man genauso auch mit großen Kindern anwenden. Und ich hatte auch neulich eine Kundin, die hat gesagt, ja, meine Tochter ist jetzt 24, aber es ist nie zu spät. Okay. Ja, das fand ich sehr reflektiert, weil da hat sie natürlich vollkommen recht, es ist nie zu spät anzufangen. Und ich hatte jetzt auch vor kurzem tatsächlich eine ganz spannende Konstellation. Da hatte ich nämlich Mutter und Tochter, Tochter 17, Mutter in meinem Alter, beide im Coaching und in einer Gruppe. Das war sehr spannend. Das war und vor allem sehr erfolgreich. Also da war ich auch sowohl über die Ergebnisse sehr begeistert, auch mal mit so einem jungen Menschen arbeiten zu dürfen, der noch nicht 20 Jahre Berufswelt und Überkonditionierung hinter sich hat, weil da merkt man dann doch, dass man deutlich weniger Knöpfe drücken muss, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen. Also es war eine sehr, sehr spannende Erfahrung, die ich da machen durfte.
Okay. Ja, sehr, sehr schön. Wir haben uns ja kennengelernt und festgestellt, dass wir im Grunde, wie soll man sagen, so klassisch draufgeschaut, machst du hier diesen Familienquatsch, diesen, ich sag mal, weiblichen Blick jetzt stereotypisch gesprochen. Und Ich bin ja doch mit den Verkäufern, aber vor allem auch den Führungskräften in einer eher stereotyp männlichen Domäne unterwegs. Und am Ende des Tages haben wir festgestellt, hey, es sind Menschen. Die Menschen haben Emotionen, die haben Bedürfnisse, die haben interessante, manchmal dienliche, manchmal weniger dienliche Verhaltensweise. Und am Ende des Tages geht's ja drum, wie schaffen wir das, den Menschen davon zu überzeugen, dass er das tut? Als Verkäufer, ne, möchte ich sehen, wie der Kunde den Stift führt und das Angebot unterschreibt, also den Auftrag. Und als Elternteil, ich glaube, dein Beispiel ist das mit den Schuhen, ne? Wird der Schuh nun angezogen oder nicht? Mein Beispiel ist, was ich auch mit den Führungskräften ganz gerne mache, ich will andere zu Taten veranlassen. Und wenn ich meinem Sohn sage, er soll das Zimmer aufräumen, will ich nicht, dass er es versteht, sondern ich will, wenn ich das nächste Mal in sein Zimmer komme, nicht diesen, kennst du diesen Lego-Tanz, wenn du so mit einem schmerzverzerrten Gesicht zu deinem Fuß greifst? Genau.
Weichtiere sind da auch sehr schön für.
Genau. So, dann sag doch mal, bevor wir zu kommen, wie du den Weg da gegangen bist. Jetzt sind wir ja hier im Einfach-Erfolgreich-Podcast. Da haben wir mit Menschen zu tun. Du bist Mensch, ich bin Mensch. Wir haben schon festgestellt, du arbeitest ganz viel mit anderen Menschen. Weshalb würden denn andere Menschen auf den Gedanken kommen und sagen, die Annika Schütz ist eine einfach-erfolgreiche Frau?
Ja, mein Weg ist echt ganz spannend, gerade wenn man das jetzt von dieser Führungskraftschiene aus betrachtet. Also ich war selber bei meinem vorvorherigen Arbeitgeber, stellvertretende Führungskraft. Und da meine Führungskraft zu dem Zeitpunkt im Mutterschutz war, war ich also Führungskraft.
Okay. Wie groß war das Team?
also der Kern, den ich betreut habe, waren 5 Leute. Insgesamt waren wir, oh Gott, ich glaube um die 20. Müsste ich jetzt nochmal.
Okay. Nee, nur für die Größenordnung.
Ja, so 15 bis 20 ungefähr. Ja. Und mit den einen hatte ich halt fachlich auch noch zu tun, den war ich auch noch fachlich vorgesetzt, die anderen hatte ich dann erstmal nur noch administrativ zu führen sozusagen. Und ich war damals auf dem Trichter, ich möchte keine Kinder. Das hat ja wunderbar geklappt, jetzt habe ich 2. Und der Grund war eigentlich, dass ich selber auf 3 Generationen schlechte Mutter-Tochter-Bindung zurückgucke und gedacht habe, nee, das will ich alles nicht. Und über meine Zeit als Führungskraft kam auch irgendwann die Entscheidung, möchte ich denn jetzt von der stellvertretenden Führungskraft zur Führungskraft werden? Und die Entscheidung war nein, weil ich wollte keine Kindergärtnerin sein. So, also okay. So viel dazu.
Und als Mutter ist man automatisch Kindergärtnerin.
Und als Mutter bist du automatisch auch Kindergärtnerin. Also nur mal so viel dazu. Also ich bin schon der Meinung, dass es zwischen, also war ich auch schon immer, dass es zwischen der Arbeit und der Familie nicht so große Unterschiede gibt, denn im Team ist es ja auch nichts anderes als irgendwo ein großes System und eine, also man könnte jetzt auch sagen Familie, die an einem Strang ziehen sollte, damit am Ende eben das Ergebnis bei rauskommt, was irgendjemand in der Führungsetage sich eben wünscht. Und wenn da nicht auch alle Wünsche, Bedürfnisse, auch Wehwehchen zumindest mal mit einem offenen Ohr reagiert wird, dann hast du eben ganz schnell den Kindergarten.
Also die Kinder wollen Aufmerksamkeit.
Genau so ist es zu Hause auch.
Die Kinder wollen Aufmerksamkeit und schreien dann auch schon mal. Und die Mitarbeiter wollen im Grunde auch gesehen werden, Wertschätzung, Anerkennung. Letzten Endes auch nicht nur Arbeit abgeben und von mir aus noch das Häkchen bekommen, sondern auch ein bisschen die Fleißsternchen.
Also die wollen ja genauso auch als Menschen gesehen werden. Und so ist es ja bei den Kindern im Prinzip natürlich noch mal vordergründiger.
Ich sehe es sehr ähnlich wie du. Ich würde den einen Hinweis machen, früher, jetzt kann ich dich nicht nach dem Alter fragen, aber ich glaube, ich bin 1 oder 2 Tage älter als du und habe ja noch alte Einblicke bekommen, beziehungsweise auch in von der Struktur älteren Firmen gearbeitet. Ich habe auch in Amerika schon gearbeitet und da relativ viel von dem, was wir heute als New Work bezeichnen, schon relativ frühzeitig mitbekommen. Früher war Führung ja wirklich, ich sage, du tust. Und das funktioniert auch. Das funktioniert halt, solange wie die Peitsche knallt oder die Angst irgendwo groß genug ist oder das Machtgefälle groß genug ist. Das hat früher schon keinen Spaß gemacht. Das macht heute keinen Spaß mehr. Und das funktioniert, weil der Arbeitsmarkt sich dreht, gar nicht mehr so. Und tatsächlich habe ich das früher gehasst, immer diese Führungsbeispiele. Entweder kommen sie aus dem Krieg, aus dem Militär oder aus der Familie. Und ich bin doch kein Kind. Ich habe doch nicht mit Kindern zu tun. Und am Ende des Tages muss ich heute sagen, ich stehe im Trainingsraum und erzähle oft, wie das mit der Familie ist. Und da bin ich ganz bei dir. Auch da können wir die Menschen zwingen. Nur da hat keiner Bock drauf. Ne? Du sagst, genau. 3 Generationen schlechte Mutter-Tochter-Beziehung. Wollen wir auch nicht. Haben wir erlebt, wissen, dass sich das blöd anfühlt. Aber den Wechsel würde ich schon nochmal machen. Wir wissen, es geht anders. Und in bestimmten Situationen nehme ich auch die Abkürzung, weiß, dass es nicht gut und nicht richtig ist und dass ich später nachsteuern darf. Aber am Ende des Tages sprechen wir beide wahrscheinlich wirklich davon, wie würden wir es denn machen wollen, wenn wir es planen könnten und wenn wir alle Zeit und Geduld der Welt hätten.
Auf jeden Fall.
Aber jetzt bist du ja sozusagen Führungskraft gewesen und bist dann zur Kindergärtnerin geworden. Was ist denn dazwischen passiert?
Also ich habe nochmal den Job gewechselt, war dann als Accountmanagerin an so einem Einzelkämpferposten unterwegs. Das war auch eine sehr spannende Erfahrung, weil ich mich da komplett selbst organisieren konnte, durfte. Also ich hatte im Prinzip nur Vorgaben und Deadlines und wie ich das erreicht habe, mit wem, das war so meins. Das fand ich sehr schön. Das war für mich, ich nenne es immer liebevoll, mein goldenes Hamsterrad. weil es war immer noch ein Angestelltenverhältnis und ich bin dann, das war ganz spannend, nach ziemlich genau 2 Jahren, die waren auch angesetzt für das Projekt, war ich dann schwanger und ich war auch mit meinem Projekt fertig und hatte mich dann aber auch spannenderweise so ein bisschen selbst wegrationalisiert, weil ich alles automatisiert hatte.
Okay. War das so eine Schwangerschaft, du willst da weg? Oder war das, du wolltest doch ein Kind?
War ungeplant tatsächlich. Ich bin ungeplant schwanger geworden und dann war aber die Entscheidung sehr schnell da, dass ich gesagt habe, okay, ich behalte das Kind. und bin witzigerweise mit der, also dadurch, dass sich lange das Geschlecht nicht gezeigt hat, mit der wahnwitzigen Vorstellung damals da reingegangen, naja, wenn es ein Junge wird, ist ja alles gut, ja, weil es sind ja schlechte Mutter-Tochter-Bindungen. Naja, Ende des siebten Monats stellte sich dann heraus, es wird ein Mädchen, und das war dann eigentlich auch der Startschuss, weil in meinem Kopf war der Gedanke, boah, scheiße, jetzt musst du irgendwas machen. Und der hat mich da, auch
Lass dich mal kurz unterbrechen. Ich werde dich in Zukunft zitieren. Boah, scheiße, ich muss was machen. Ich glaube, das ist ein guter Startpunkt. Also da ist, der Schmerz groß genug. Aber ja. Dieses boah, scheiße, ich muss was machen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es die erste Episode, wo ich hier explizit dran machen muss, weil wir zu viel fluchen, aber einmal explizit machen, weil ich häufig, ne, also es gibt ja zwei große Motivationen, großer Schmerz oder große Pläne, große Träume, und ich glaube, ja, häufig ist es, wir kommen in Bewegung, boah, scheiße, ich muss was machen.
Ja,
und genau, dann haben wir später dann, wenn wir schon auf dem Weg sind, laufen wir dann auf unser schöneres Morgen sozusagen.
Genau, also das ist auch meine Erfahrung im Coaching. Die Leute wissen immer sehr genau, was sie nicht wollen, aber sie wissen oft gar nicht, was sie wollen. Das heißt, erstmal rauszufinden über dieses, oh verdammt, was mache ich jetzt? Ja, wo möchte ich denn eigentlich hin? Das ist ja auch der erste Schritt, den du gehen darfst, genau, und solltest, weil ohne Klarheit kein Antrieb, ohne Antrieb kein Motor, ohne Motor bleibt das Fahrzeug liegen, ganz einfach.
Ja, ganz genau. Ja. Okay, was hast du denn dann gemacht?
Was habe ich gemacht? Also erstmal war nur dieser Gedanke da, und mir war eh klar auch, dass ich einfach aus der Reflexion oder der Dinge, die ich in meiner Kindheit blöd fand, sozusagen Dinge schon anders gemacht hatte. Und dann war es so, dass ich einfach erstmal mein Kind bekommen habe, die Wochenbettzeit genossen habe und aus der Wochenbettzeit heraus eigentlich eine Krabbelgruppe gesucht habe. Und da bin ich dann auf den provokanten Vortragstitel eines Oxford-Professors der Psychologie gestoßen, der da hieß, wie erziehe ich mein Kind richtig? Und da habe ich gedacht, oh, das brauche ich. So, und dann Babysitter organisiert, Mann eingepackt zu diesem Vortrag hin. Ich war sehr schnell, sehr begeistert. Der hat erstmal so grundtiefenpsychologische Modelle erklärt, und am Ende des Tages habe ich dann meinem jetzt Ex-Mann zu verdanken, weil er meinte, ja, mach das doch. Cool. Und aufgrund dessen habe ich dann diesen Kurs bei dem belegt, eigentlich wirklich erstmal aus dem Antrieb heraus, das für mich zu drehen. Und im Rahmen dieses Kurses habe ich so unglaublich viel verstanden und gelernt, reflektiert. Da haben sich, also ich sage immer, in meinem Kopf, das ist wie so ein Schubladensystem, es sind so viele alte Schubladen aufgegangen, irgendwelche Akten rausgewandert sozusagen, wo ich dann den Haken drauf machen konnte, weil ich es endlich verstanden hatte und das alles wieder neu einsortieren konnte. Und dadurch hat sich viel in meinem Leben verändert. Okay. Und das war dann so für mich der Startschuss. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war.
Lass mich einmal kurz einhaken. Du hast nämlich was gesagt, bevor wir da jetzt drüber wegkuschen, was ich auch unglaublich wichtig finde, weil ganz viele Menschen fragen mich halt, wie geht's denn und so weiter. Du hast gesagt, du hast eine Inspiration gehabt, warst offensichtlich Feuer und Flamme, hast nicht deinen Mann gefragt, sondern dein Mann oder Ex-Mann heute hat dann gesagt, mach das doch. Und dann hast du sozusagen die Gelegenheit gesehen und dann auch wirklich da. Wir brauchen irgendwen im Hintergrund, ganz häufig, der uns entweder bestätigt, ist eine gute Idee, oder vor allem sagt, ich halte den Rücken frei. Das finde ich eine, also du bist jetzt auch ganz nebenbei drüber hinweggegangen, weil es wahrscheinlich für dich eine Selbstverständlichkeit ist und ich so selbstverständlich finde ich gar nicht.
Nein, im Gegenteil, ich bin ihm da unglaublich dankbar für. Genau. Also das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, im Gegenteil. Er hat nämlich da auch ganz viel an meiner Wahrnehmung zu Geld mit verändert, denn ich hatte damals, der Grund, warum ich es, weil er hat gesagt, warum möchtest du es denn, beziehungsweise er hat gesagt, ja, mach das doch. Und habe ich gesagt, nee, geht nicht. Und hat er gesagt, warum denn nicht? Und habe ich gesagt, naja, wegen Geld. Und das war, und er sagte, hä, warum? Weil ich, wir sind ja zu dem Zeitpunkt wieder zurück in den Osten gegangen. Ich wohne im Raum Magdeburg und habe so viel Elterngeld gehabt, wie manche Leute, die hier 35 Stunden arbeiten gehen. Ja. Und hatte trotzdem die Vorstellung, ich könnte mir das nicht leisten, ja, weil es einfach aus meinen Wurzeln herauskommt. Und hat er gesagt, wir sprechen von 1500 Euro. Und habe ich gesagt, ja, aber die habe ich ja nicht. Und hat er gesagt, er hat doch Ratenzahlung angeboten. Das sind 150 Euro im Monat. Wo ist denn das Problem? Und ich so, naja, aber wir wissen ja jetzt nicht, was alles kommt. Und wir brauchen noch ein Kinderzimmer und dies und das. Und er dann so, okay, also für den unwahrscheinlichen Fall, dass du es dir nicht leisten kannst, bezahle ich es dir.
Ja, sehr
und
cool.
Dafür bin ich ihm unglaublich dankbar. Also er hat es am Ende nicht bezahlt, ist auch okay, aber dieses Rückenfreiheiten, was du gerade gesagt hast, ne, allein, dass er mir die Erlaubnis gegeben hat, sozusagen, ne, das zu tun, und meinen Wunsch und diese Begeisterung gespürt hat und mich da im Prinzip in meinem Weg bestärkt hat, das war für mich wirklich der Anfang, der mein Leben verändert hat, und dafür bin ich ihm unglaublich dankbar.
Ja. Dann, ich kenne die Namen nicht, aber ich sag mal, danke Ex-Mann von Annika. Sonst hätten wir uns auch nicht kennengelernt. Und auch da, oftmals stehen wir uns mit unseren eigenen Gedanken. Jetzt die Menschen, die mich aus dem Training oder aus dem Coaching kennen, Vorstellung bestimmt Verhalten, hier einmal nochmal, ne, die Vorstellung, ich kann es mir nicht leisten, bestimmt das Verhalten, ich versuch's gar nicht erst. Genau. Und mache mich gar nicht auf den Weg. Also danke, dass dir da jemand die Vorstellung zurechtgerückt hat, so dass du dann die Gelegenheit dir selber geschaffen und wahrgenommen hast, Schubladen aufzureißen, Schubladen neu zu sortieren. Und das, was hast du gesagt, tiefenpsychologische Erkenntnisse hattest. Genau. Sollen wir da mal, also wir sagen danke an deinen Ex-Mann und sollen wir da mal weitermachen? Wie sehen denn die Schubladen aus? Was hast du denn da rein und raus sortiert?
Also ich erinnere mich vor allem an eine Sache, die sehr, sehr einschneidend war, als mein Professor darüber gesprochen hat, was eigentlich mit Kindern passiert, die man schreien lässt. Und ich konnte dem gar nicht mehr zuhören, weil ich eine Art Flashback, könnte man sagen, hatte. Ich habe mich wie aus einer Vogelperspektive als Baby in der Wiege liegen sehen und habe geschrien wie am Spieß und habe...
Stärkt ja auch die Lungen.
Ja, toller Glaubenssatz, ja. Da rollen sich mir die Fußnägel hoch, wenn ich sowas höre.
Wurde uns noch gesagt, ohne Scheiß.
Ja, ich weiß. Wurde mir auch, diese Sprüche kenne ich auch alle. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich auch noch wahrgenommen habe, wie meine Eltern und meine Großeltern unter mir irgendwie gefeiert haben. Also man hat halt Stimmen gehört. Also ich wusste, dass jemand da ist, aber es kam keiner, obwohl ich geschrien habe. Und in der Nacht habe ich meine Spieluhr gelernt aufzuziehen. Und ich erinnere mich noch daran, komischerweise wieder, ja, also sagt man, es geht eigentlich gar nicht, wie ich so lange daran rumgefummelt habe, bis ich das hinbekommen habe und immer wieder über dieses berühmte Geräusch dann eingeschlafen bin, aber jedes Mal auch wieder hochgeschreckt bin, wenn das zu Ende war und immer wieder die Spieluhr aufgezogen habe. Und ich habe dann gedacht, okay, drehst jetzt durch, wo kommt das jetzt her? Das ist ja eigentlich gar nicht möglich, dass man sich an solche frühkindlichen Sachen erinnert. Und habe daraufhin sowohl meine Mutter als auch meine Oma angesprochen, wie das denn war. Also ganz offen die Frage gelassen und dann so ein paar, also ich habe so drumherum getanzt. Ja, ich habe nicht direkt gesagt, hier, ich hatte diese Erinnerung. Und spannenderweise haben mir beide aus ihrer Perspektive das bestätigt, dass das so war. Und ich werde nie vergessen, wie meine Mutter zu mir gesagt hat, ach, ich weiß noch, der eine Morgen, da warst du so 7 Monate alt und da bin ich dann morgens reingekommen und da hattest du in der Nacht gelernt, deine Spieluhr aufzuziehen. Ich war so stolz auf dich. Und ich dachte mir so, ouch. Ouch. Jetzt habe ich meiner Mutter das, wenn Mutti, falls du das jetzt hier hörst, ist nicht böse gemeint, nie erzählt, aber das war für mich wie ein Schlag ins Gesicht. Ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen sollte, weil ich diese unterschiedlichen Perspektiven und Wahrnehmungen so krass fand, weil auch meine Oma gesagt hat, also mir gespiegelt hat, sie wollte mir gerne helfen, durfte aber nicht, weil eben meine Mutter oder meine Eltern von irgendjemandem außerhalb gehört hatten, so jetzt ist das Kind so und so alt, ihr müsst das jetzt so machen. Ja? Und da im Prinzip einfach diesem Rat statt ihrem Herzen gefolgt sind. Und das war für mich auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, weil ich gesagt habe, okay, das werde ich nie tun. Wenn sich das für mich schlecht anfühlt, wenn mein Kind irgendwas machen muss, dann werde ich es nicht tun, weil ich einfach mich an diese schmerzhafte Erfahrung erinnern konnte. Und das war zum Beispiel auch für mich ganz, ganz wichtig, zu verstehen an der Stelle, wie Kinder eigentlich in Not sind. Und ich arbeite ja auch viel mit dem inneren Kind. Das heißt, auch bei Erwachsenen machen sich ja diese Muster, die reaktivieren sich ja immer wieder, wenn wir bestimmte Trigger bekommen.
Wir lernen eine Strategie, meistens eine, selten zwei, in einer bestimmten Situation mit zu copen. Und ob das mit 7 Monaten ist oder mit 17 Jahren, wenn das erste Mal ist, entwickeln wir eine Strategie, funktioniert, macht unser Hirn, unser Unbewusstes, was auch immer, mehr davon. Und häufig haben wir genau eine Strategie.
Die reaktiviert sich ja dann immer wieder. Und das, muss ich sagen, ist für mich auch nochmal sehr spannend, wenn man nämlich Kinder beobachtet, die das ja noch sehr offen äußern. Dann fällt es viel leichter, auch aus Erwachsenen das rauszulesen, wenn eigentlich genau gerade dieses Leid getriggert ist. Und das hat mir unglaublich geholfen, nochmal, ich halte mich jetzt eh schon für einen sehr empathischen Menschen, aber da an der Stelle, wo diese gedeckelten Emotionen da sind, die wir so selber auch wegdrücken, da auch nochmal viel feinfühliger reingehen zu können und zu verstehen, hey, da steht eigentlich gerade ein immenser Schmerz dahinter, der eigentlich weggedrückt wird. Das ist, finde ich, auch nochmal sich vor Augen zu führen, dass wie wir mit Schmerz umgehen in unserer Gesellschaft.
Also Genau, und Emotionen wegdrücken, dann sind wir relativ schnell bei erwachsenen Menschen. Wir sprechen gleich noch über das Ego, ne? Wie für meine Teilnehmer wieder, da kommt der Neandertaler mit durch. Aber an der Stelle würde ich ganz gern schon mal die Frage stellen, weil du hast, wenn ich das richtig erinnere, hast du 2 Kinder, 4 und 6 Jahre alt. Mein Kleiner ist 4, der Große ist 10. Und das mit, was war es? Ich glaube, diese kognitive Verhaltens- oder kognitive Emotionsregulation, die setzt so zwischen 3 und 4 Jahren ein und wird dann im Laufe der Kindheit dann auch irgendwann.
Ja, so bis 7 sagt man eigentlich, bis 7. Brauchen Kinderunterstützung in der Co-Regulation sozusagen, dass sie das bis 3 etwa lernen.
Genau, und bis etwa zum 4. Geburtstag kann man nicht viel soziales Verhalten von ihnen erwarten in Stresssituationen.
Genau, weil so lange können die sich auch gar nicht einfühlen in andere, weil sie sind egozentriert, genau.
Genau. Und da die Frage, mit welchen Altersklassen arbeitest du? Weil ich habe beim Großen zwischen 7 und 8 irgendwann fast schon eine Überregulation. Ich weiß nicht, ob das ein Beginn des Wegdrücken ist, aber Emotionen mehr und mehr keine Rolle oder eine geringere Rolle. Also so dieses Vernünftige. Und da ist jetzt natürlich auch der Schulwechsel irgendwann mit dazugekommen.
Du wolltest gerade sagen, das spielt wahrscheinlich auch die Umgebung eine große Rolle.
Mhm. Aber mit welchen Altersstufen von Kindern oder Familien mit Kindern, in welcher Altersstufe arbeitest du zusammen und wie sind da diesbezüglich deine Erkenntnisse?
Also meine Erkenntnisse oder meine Beobachtungen sind, also ich bin ja auch der Auffassung, wir bräuchten vielleicht einen Elternführerschein, all diese Dinge mal zu wissen.
Das finde ich toll, dass du das sagst. Es ist das Beispiel, wir brauchen, Eltern kann man werden und Führungskraft ohne einen Führerschein für alles andere muss man irgendwie lernen. Genau. Wäre eine Idee, die Petition unterschreibe ich dir.
Ja, also da wäre ich total dabei, also bei vielen Eltern ist einfach gar nicht genau das gar nicht klar, dass ihre Kinder ja gar nicht in der Lage sind, sich einzufühlen, bis sie 4 Jahre alt sind, sondern das einfach erst lernen und nur übers reine Nachahmen. Das heißt, wenn du den Eltern an der Stelle einfach mal klar machst, hey, dein Kind ist entwicklungstechnisch noch gar nicht dazu in der Lage, das zu tun, was du von ihm verlangst, dann sagen die erstmal, hä? Okay, ja, und dann fällt es auch leicht zu verstehen. So, mein Hund ist jetzt auch wach. Dann fällt es auch leicht zu verstehen, dass ich nur vorleben kann. Ja? Weil wenn ich das konsequent vorlebe, dann kennt mein Kind nichts anderes. Ja? Also zumindest mal von mir und wird sich wahrscheinlich auch so benehmen, wie ich das die ganze Zeit tue. Wenn ich jetzt aber meinem Kind beibringe, wenn du laut bist, werde ich noch lauter, macht meinem Kind den Umkehrschluss was? Wenn ein anderes Kind laut ist oder auch vielleicht der Papa oder die Mama... Entschuldigung, ich lasse ihn mal raus. So, das waren die schlackernden Ohren meines Hundes, die hier so laut waren im Hintergrund. Ja. Also wird mein Kind natürlich logischerweise was lernen? Aha, okay, Lautstärke kompensiere ich über Lautstärke. Das heißt, wenn einer laut ist, muss ich nur lauter sein. So, und das habe ich zum Beispiel vergeblich meinem Ex-Mann versucht, immer wieder zu erklären. Also der ist jemand, der sehr lebendig spielt und sehr laut spielt, was ja auch viel Freude heißt. Was aber im Umkehrschluss auch heißt, dass meine Kinder jetzt auch sehr laut sind beim Spielen. Das ja. heißt, wenn man doch als Eltern doch mal so Phasen des Rückzugs und der Ruhe hat, wird es dann schon schwierig.
Ja, das stimmt. Das Zitat, ne, mein Leben in Kalendersprüchen, die regelmäßigen Zuhörer kennen es, dazu wäre von, ich glaube, es war Schiller, der gesagt hat, der Schüler wird nicht, was der Lehrer schwatzt, sondern was der Lehrer ist.
Ja.
Ich glaube, war auch eins von den Lieblingszitaten von C.G. Jung. zumindest
ja, ja, von Jasper Juhl gibt es da auch ein paar schöne Zitate, der geht ja auch auf diese
Richtung. Ja, genau. Ja, okay. Danke dafür. Jetzt habe ich ja, wir waren ja gerade eben schon beim Neandertaler, Reptilienhirn, Echsenhirn, wie auch immer. Nennen wir es mal Stammhirn, also der Überlebensmodus, Stressmodus, was auch immer. Den würde ich auch sagen, lässt sich bei kleineren Kindern sehr ehrlich beobachten. Insbesondere bei emotionsstarken Kindern, also bei meinen Jungs, die waren von Anfang an unterschiedliche Persönlichkeiten. Also der Große war immer schon ruhiger und der Kleine, keine Diagnose, aber ich würde mal sagen, qualifiziert sich als Schreikind. Also das war schon eine hohe Belastung auch emotional für uns und da dann eben ruhig bleiben in bestimmten Situationen. Da war ich sehr froh, dass ich diese kognitive Emotionsregulation mir angeeignet habe, aus Gründen. Ja. Das war immer schon anders. genau, aber da ist ja relativ deutlich zu sehen, was da gerade passiert. Also ich nenne es ganz gerne, ich kann ihm wirklich beim Denken zuschauen und beim Verhalten und auch beim Dazulernen von Tag zu Tag. Das ist im höheren Alter, also mit 6 Jahren, gar nicht mehr so leicht. Das Hirn entwickelt sich da schon sehr, sehr schnell. Aber so mit 2, 3, 4 Jahren kann man ja noch sehr gut den Gedanken sozusagen folgen, auch im Gesicht das ablesen. Und wie soll ich sagen? Ich glaube, in meinem Alltag manchmal, also im Trainingsraum ist ja immer einfach, würde ich sagen. Manchmal werde ich ja auch als Coach dazugeholt für Einzelpersonen oder für Teams. Und die Probleme sind niemals auf der Sachebene, sondern immer auf der emotionalen, wird halt nicht ausgesprochen und das Pokerface bei Erwachsenen ist besser und am Ende des Tages ist dann da irgendwo doch das Ego, der Neandertaler, der, ich kann doch jetzt hier nicht schon wieder, immer kriegt der oder hat die recht oder was auch immer und der Chef mag mich nicht und macht die doch mit Absicht, ne, die rote Ampel ist doch mit Absicht, die ist doch nur gegen mich rot, solche Sachen kennen wir ja, zu Genüge. Deswegen ist es, glaube ich, mehr oder weniger das Gleiche, ob wir von den großen oder von den kleinen Kindern sprechen. Nur bei den Kleinen ist es ehrlicher. Wie gehst denn du damit um, wenn eben diese Situationen sind? Ich glaube, dein Beispiel war Schuh anziehen, ne? Hast du gesagt. Also wenn dieser Schuh nicht angezogen werden möchte.
Also erstmal ist einer meiner Lieblingssprüche, wie ich gehe ich damit um. Zeitdruck ist ja auch ein Gesellschaftsthema vom Herrn sozusagen, ja. Mhm. Wir alle haben ja immer wieder Termine, ja, und wir Erwachsenen sind ja auch sehr bemüht darum, pünktlich zu sein. Und für Kinder gibt's halt einfach keine Zeit, ja. So. Das heißt, einerseits ist es natürlich auch wichtig, mal mein Kind auf der Ebene kennenzulernen, wie funktioniert in Anführungszeichen denn jetzt das eine oder das andere Kind? Gerade du als Papa von 2 Kindern wirst wahrscheinlich die gleiche Erfahrung gemacht haben wie ich. Du sagst einen Satz, das eine Kind rechts, rennt nach rechts, das andere nach links und du denkst so, hä? Ja, so, weil Sender, Empfänger, es kommt irgendwie unterschiedlich an. Und da im Prinzip alle erstmal auch, im Team ist das ja auch total wichtig, so zu formulieren, dass man alle Menschentypen mitnimmt sozusagen, ja. Mhm. Ich meine, da haben wir ja das Glück, dass es in Anführungszeichen nur 4 sind, die ich abholen muss. Also sprich, wo ich meine Formulierung entsprechend anpassen muss und dann ja doch den Großteil mitnehme. Und das Beispiel mit dem Schuh finde ich immer, da geht es halt einfach zum Beispiel, es kommt auf den Typen an. Ja, also meine Große zum Beispiel, die ist ein Umsetzer. Ja, wenn ich zu der sage, so Mädels, Spielzeit ist jetzt vorbei, wir müssen jetzt mal langsam fertig werden. Also erstmal arbeite ich viel mit Ankündigungen bei Kindern sowieso, ne? Was ist, also schon bevor wir in die nächste Aufgabe überleiten, kündige ich für meine Kleine, meine Größe bräuchte das nicht, bei der würde das auch am Ende der Aufgabe reichen, aber für die Kleine kündige ich schon mal an, hey, wisst ihr noch, was jetzt nach dem Frühstück zum Beispiel ansteht? Ja, wir müssen jetzt noch ins Bad Zähne putzen zum Beispiel, ja? So, und dann sagt die Kleine schon immer, oh Mama, ich will noch spielen. Dann gucke ich auf die Uhr und dann sage ich, ja, okay, 10 Minuten. Und dann stelle ich den Wecker, also ich arbeite tatsächlich viel mit akustischen Reizen, die von außen kommen. Damit kommt meine Kleine deutlich besser klar. Meine Große bräuchte das jetzt nicht unbedingt, aber die Kleine und auch ganz kleine Kinder kommen damit sowieso besser klar, wenn irgendwie ein Geräusch von einem Gerät kommt, als von Mama. Ja, weil das Gerät klingelt, da kannst du machen, was du willst.
Ja, genau.
So, und ja, und vor allem lernen sie auch natürlich so ein bisschen Zeitgefühl dadurch, ja. Ja, genau. Und ja, also das heißt, ich arbeite mit Ankündigungen, mit Übergängen. Und eben aber auch mit, also schon mit dem, was dann zurückkommt, ja. Also wenn halt Zeit zum Spielen ist, dann lasse ich ihnen diesen Raum auch. Wenn ich sage, so, Mädels, jetzt habt ihr aber heute eine halbe Stunde länger geschlafen, also heute haben wir die Zeit nicht, dann wird das natürlich mit, oh Mann, oh Mama, und finde ich jetzt doof kommentiert. Aber es wird dann trotzdem gemacht, einfach weil sie wissen, wenn die Zeit da ist, dann kriegen sie sie auch. Ja, also das heißt, da
jetzt mal im Team
bedürfnisorientiert
unterwegs. Nochmal im Teamkonstrukt, wenn das Vertrauen da ist, dass der Chef grundsätzlich weiß, wie das Team Zusammenhalt gemeinsam führt und sowas, dann kann auch mal in der Stressphase direktiv geführt werden und es hat null Einfluss auf das Vertrauenskonto und auf das gute teamliche Miteinander. Bedarf halt, ne, man kann es halt nicht vorab verlangen, jetzt machen wir mal direktiv und danach bin ich wieder der Nette, sondern das ist halt so zeitversetzt. Und finde ich spannend, weil tatsächlich habe ich das gehasst. Wir gehen jetzt und du kommst jetzt sofort mit. Zack. Also gefühlt, ja, ne, gerade mitten im Spiel. Das geht nicht. Und das mit dem Ankündigen, das machen wir auch. Und manchmal, also ich finde es jetzt schön, dass du das sagst, weil dieses, hey Siri, Timer 2 Minuten, das benutze ich schon auf 5 Minuten. Ich stelle einen Timer auf 5 Minuten, dann geht's los. Wobei das schon sehr gut funktioniert. Tatsächlich bei dem Großen noch besser. Beim Kleinen ist dann meistens der Timer ist abgelaufen, in einer Minute geht es dann wirklich los. Nur dann muss es halt eben auch sein, weil wenn wir das zu oft dann nicht einhalten, dann ist das der Lerneffekt auch weg.
Genau, dann hast du damit nicht viel gekonnt. Genau, das heißt, wenn der Wecker klingelt, dann wird halt wirklich auch die Tätigkeit beendet und dann ist gut. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass es oft sogar so ist, dass meine Kinder, wenn ich jetzt sage, okay, wir haben nur 5 Minuten, schon nach 3 Minuten von sich auskommen. Also okay. Das finde ich dann auch spannend zu beobachten, dass der Timer noch nicht mal klingeln muss und sie sagen dann, hey, ich habe meine Tätigkeit zu Ende gebracht und jetzt komme ich und mache das Nächste.
Und jetzt mal auf die Bedürfnisse, du hast ja gerade eben schon angesprochen, das ist ja sehr viel dann auch Autonomie, was wir alle haben, was die Mitarbeiter ja auch alle haben. Das ist ja, ne, wessen Idee ist der Menschen die Liebste, die eigene. Und wenn ich auf die Idee komme, jetzt reicht es ja besser, als wenn Mami mir befiehlt, ich muss jetzt aber auch selber mitgehen. Also dieses Bedürfnis nach Autonomie steckt ja sehr, sehr, sehr stark dahinter.
Ja, also das ist auch was ich auch als Führungskraft beobachtet habe, ist und auch als Mutter immer wieder feststelle, ist, dass man vielleicht auch mal sich selbst überdenken darf, was dieses Thema wie angeht. Ja, also wenn ich vorgebe, dass eine Aufgabe erledigt zu werden hat, kann ich ja dem anderen trotzdem die Wahlmöglichkeit lassen, Schuhe anziehen, ja? Machst du es auf der Bank, machst du es draußen auf der Treppe? Keine Ahnung, Jacke. Möchtest du die grüne, möchtest du die rote, ja? Einfach noch Spielraum, also so viel Wahlmöglichkeiten wie möglich, altersentsprechend natürlich, ja, aber zu lassen, finde ich unglaublich wichtig, eben für dieses Autonomiebedürfnis, für dieses Bedürfnis, hey, ich habe ja auch was zu melden. Das ist ja für Kinder auch ganz wichtig, damit die eben nicht, ich sage immer so gerne, zu hirnlosen Zombies werden.
Genau.
Ja, wenn die nämlich von Anfang an lernen, okay, ich mache nur das, was meine Eltern mir sagen, dann werden das im Prinzip auch später unselbstständige Menschen, die auch nur noch das machen, was der Chef sagt, nicht darüber nachdenken, nicht weiterdenken. Und das finde ich auch aus Chefperspektive total schwierig, weil wenn du jemanden hast, der einfach nur das macht, was du sagst, und aber vielleicht eine ganz andere Vorstellung von dem hat und nicht nach rechts und links guckt und das Ausmaß nicht begreift seiner Handlung, dann hast du ja auch nicht wirklich guten Mitarbeiter.
Und vor allem wollen, also ich glaube, es wird jetzt, ne, mit künstliche Intelligenz nimmt uns mehr und mehr Tätigkeiten ab. Ich glaube, es kommt darauf an, dass wir kreative Mitarbeiter auch in Zukunft brauchen, kreative Menschen, die Ideen haben, die eben über den Horizont hinausschauen, die Dinge verknüpfen, dieses verknüpfte Denken. Und das geht mit Befehlsempfängertum nicht. Und deswegen, ich würde den Job des Lehrers nicht machen, also gut, mache ich ja im Grunde für Erwachsene, aber ich würde den Job des Lehrers nicht machen wollen. Aber an der Stelle sehe ich halt das System, ich habe keine bessere Lösung, nur vorne steht einer und sagt, was richtig und was falsch ist, ist das, was ich zum Teil auch immer noch mitbekomme. Da ist vieles anders als zu meinen Schulzeiten. Ja, der Hund.
Ich muss ihn jetzt gleich mal wieder reinlassen, tut mir leid, ich weiß, was er heute hat. So, ich hoffe, er hat jetzt verstanden, was er
nicht hat. mal schauen.
Hier ist übrigens auch so ein schönes Beispiel, ne, für Autonomie und Befehlsempfänger.
Und ich könnte mir jetzt darüber aufregen, dass hier die blöde Annika nicht in den Griff bekommt, wir haben ja den Termin. Oder hey, es ist so, wie es ist. Das Telefon klingelt und irgendwann möchte das Kind mal von der Schule abgeholt werden oder weiß ich nicht, passiert halt. Ja. Kommt jetzt von mir, nicht von dir, aber dieses Akzeptieren dessen, was ist. Ich kann jetzt in den Widerstand gehen oder ich, also die 20 Sekunden kann ich ja zur Not auch noch rausschneiden. Oder ich glaube, ich lasse einfach mal drin. Ist ja nicht schlimm.
Wollte ich gerade sagen, ist ja eigentlich ein schöner Lerneffekt.
Ja, genau. So, jetzt habe ich den Faden, glaube ich, verloren. Wo waren wir denn?
Ich wollte eigentlich auch noch was anmerken zum Thema Zeitdruck. Vielleicht findest du ja deinen Faden darüber wieder. Das habe ich nämlich, sind wir jetzt nämlich gekonnt von weggekommen.
Ja.
Was ich jedem mitgeben kann, sowohl als Führungskraft als auch als Mutter oder Vater, wo man ja meiner Meinung nach auch nichts anderes ist als irgendwie eine Management-Person. Ja, du musst ja den Alltag managen und irgendwie auch führen. Ich liebe ja den Spruch, es ist kein Säbelzahntiger da. Ja, weil du vorhin das Stammhirn angesprochen hast. Es ist ja so, dass wir nun mal einfach noch diese Überlebensreflexe haben. Ja, damals, als wir noch durch den Busch gelaufen sind und über dir im Urwald hat der Ast geknackt, da konntest du nicht erst stehen bleiben, gucken, oh, fällt der jetzt runter oder sind da jetzt ein Säbelzahntiger? Ja, so jetzt ist es aber heute natürlich so, dass wir in einer sehr sicheren Umgebung wohnen, Raubtiere in unserem Breitengraden nahezu ausgestorben sind, beziehungsweise wenn, dann mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen haben. Und jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass mir ein Säbelzahntiger hinterher rennt, ja gen Null ist. Ja? So, das heißt, wenn ich merke, dass ich in Zeitdruck verfalle und die Kinder manchmal auch antreibe und die Kinder dann mit Widerstand reagieren, dann habe ich mir angewöhnt, wirklich stehen zu bleiben. Das hilft bei mir am allerbesten, wirklich einfach stehen zu bleiben, 3 tiefe Atemzüge zu nehmen und dann sage ich mir immer wieder, es ist kein Säbelzahntiger da und drehe mich, also wende einmal meinen Blick ringsrum in meine Umgebung, um mal wirklich wieder alles wahrzunehmen und aus diesem Tunnel, in dem man dann ist, rauszukommen. Und das kann, es ist eine Sache im Prinzip von 15 Sekunden. Das ist also wirklich kein Zeitverlust im eigentlichen Sinne. Und dann gehst du ganz anders in die Situation rein, weil wenn du gestresst bist, sowohl als Chef als auch als Mutter, kannst du ja nicht erwarten, dass dein Umfeld gelassen reagiert, ja.
Genau. Und ja, und Stress ist halt, guck mal, jetzt fasse ich mir hier schon an einen Bereich, wo der Amygdala ist. das dreht halt sofort unserem Neokortex, das, was uns zu Menschen werden lässt, ne? Homo sapiens sapiens und sowas, den Saft ab, wie ich das ganz gerne nenne. Und lässt uns halt gestresst werden. Und ich habe mal gelesen, ich weiß leider nicht mehr, wo, ich habe es so oft schon zitiert, ich müsste das nochmal nachschauen. Also so eine originäre Emotion, die entsteht und die ist da und die ist dann deine Wahrheit. Wer fühlt halt recht? Nur das Hirn, die Biochemie und so weiter, die Hormone, nach 30 Sekunden bei ganz intensiven Emotionen, nach 90 Sekunden ist das Ding weg. Das heißt, die 30 Sekunden durchhalten. Also dieses Zitat, was ich meinte, ist: Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ein schlechtes Gefühl. Und das gepaart mit dem Wissen, dass es nach 30, spätestens 90 Sekunden weg ist. Und dann ist es nämlich deine Entscheidung. Bleib ich in diesem, du hast es gerade Tunnel gesagt, bleib ich da und drehe mich immer noch tiefer und tiefer und tiefer. Ne, auf einen negativen Gedanken folgt selten ein positiver. Oder finde ich es dann nach diesen 30 Sekunden, du hast gerade 15 gesagt, nach 2, 3 Atemzügen, den nächsten positiven Gedanken. Und auf einen positiven Gedanken kann nochmal ein positiver folgen. Und irgendwann kann ich nochmal über die Situation nachdenken, nur eben nicht in dem Moment. Genau. Also fällt das schwer. Ja, und das ist ja das, wofür wir uns so brüsten. Und na, wir wollen ja auch viel, oder in unserer Gesellschaft wird viel über den Verstand und das Wissen anerkannt. Und das ist ja auch das, was uns als Menschheit den Fortschritt bringt. Nur glaube ich, es bringt auch viele Konflikte.
Ja, total. Und diese Momente, die möchte ich übrigens hier mal mitgeben, die sind meiner Meinung nach die wertvollsten, die wir haben, um selber zu wachsen. Weil das sind nämlich die Momente, wenn wir es schaffen, in dem Moment innezuhalten und unsere Gedanken wirklich mal zu beobachten und mal zu horchen, was kommt denn da eigentlich zu mir hoch? Ist das jetzt dieses, ich habe keine Zeit, oder ist das jetzt, ich muss funktionieren oder keine Ahnung, ja? Das ist so wertvoll, weil dann habe ich ja die Möglichkeit, nicht nur, also das ist ja sozusagen nur der erste Schritt zu sagen, ich kontrolliere mal diesen Moment, aber dann habe ich ja die Möglichkeit, das in der Tiefe für mich zu verändern, damit dieser Moment erst gar nicht wieder mein Leben bestimmen muss.
Und die Perspektive ist dann bei mir, ne? Welches meiner Bedürfnisse? Ich habe keine Zeit, was heißt denn das? Ich habe Angst, zu spät zu kommen, was ist denn früher mal passiert? Dann geht es nämlich gar nicht mehr um das Kind, was den Schuh nicht anzieht, sondern es geht darum, okay, hier passiert was mit mir. Und da sind wir doch dann sehr schnell bei Selbstführung. Und dann ist es auch egal, ob ich Elternteil, Führungskraft, ob ich Verkäufer oder vielleicht auch Kind bin. Weil als Kind kann ich dann eben auch lernen, okay, hier ist eine Situation, die hat Mami sich anders vorgestellt. Mami-Kind findet aber einen bewussten Umgang damit und lässt mich mit meiner Integrität auch da. Und du hattest gerade eben Jasper Juhl schon mal erzählt. Das, was ich da mag, also es gibt, ne, wir sind alle gleichberechtigt, würde ich sagen, ist Bullshit. Ein Chef hat einfach mehr Rollenmacht. Und ist
ja, der hat jetzt ja auch mehr Verantwortung. Ja.
Kann, was auch immer das heißt. aber jetzt, es kann ja jede Zuhörer, jede Zuhörerin für sich mal überprüfen. Das gab irgendwo mal einen Chef, von mir aus auch einen Lehrer, von mir aus auch einen Elternteil, die haben eine besondere Rolle. Ne, wir können jetzt von diesen auf Augenhöhe, ne, Eltern, ich, Kind, ich, wie auch immer, kennen wir diese Hierarchiestufen, das ist in hierarchischen Positionen so ein Chef, wenn das länger als 2 Wochen der Chef oder die Chefin ist, spielt diese Person eine etwas andere Rolle in unserem Leben und das bleibt in meiner Erfahrung auch ein bisschen so, das kann sich nach 2, 3 Jahren, wenn das Verhältnis wieder anders ist, auch nochmal verändern, da ist keine Gleichberechtigkeit. Also in dem Sinne. Bei Eltern, Kindern ist es noch deutlicher. Und deswegen mag ich von Jasper Juhl diesen Begriff der Gleichwürdigkeit so gerne.
Es gibt Themen, das kommuniziere ich meinen Kindern auch ganz klar, wo ich sage, da das könnt ihr einfach nicht bestimmen, weil euch Wissen fehlt. Ja, also das ist einfach auch die Basis dessen, wo ich sage, ab wann kann man denn zum Beispiel für Sicherheit sorgen, ne? Für Sicherheit zu sorgen oder für Gesundheit. Genau. Das sind so die zwei Themen, wo ich sage, also das bestimmt Mama, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, da haben die dann vielleicht mal die Wahl. Wollen sie jetzt das Nasenspray oder den Roller? Aber die haben nicht die Wahl, ob es was für die Nase gibt. Es gibt was für die Nase, wenn Schnupfen ist, Punkt. Weil ich möchte, dass meine Kinder nachts ruhig schlafen können, weil nur dann haben sie die Möglichkeit, sich zu regenerieren. Das erkläre ich denen auch dann gerne mal, damit sie verstehen, okay, warum soll ich denn das jetzt machen? Weil es ja schon so ist, wenn wir den Sinn der Sache verstehen, die wir tun sollen, dann sind wir ja eher kooperationsbereit. Aber da sind wir dann wieder beim Verkauf. Ja? Also ich bin der Auffassung, wer gut verkaufen kann, sei es jetzt im Büro oder halt zu Hause. Also das ist auch nochmal was, dieses Thema Verkauf ist ja auch für viele so ein rotes Tuch, ja. Aber wenn du eine Mutter bist, die ihre Kinder gut führen kann, dann bist du auch ein guter Verkäufer, weil du verkaufst deinem Kind permanent Lösungen.
Genau. Und ich unterscheide tatsächlich wenig. Also ja, natürlich bei den bestimmten Gesprächsformen, aber es ist genau das, du verkaufst die ganze Zeit Ideen als Führungskraft und es geht nicht nur als Produkte. Und im Grunde geht's drum, jetzt können wir dieses, ich bin ja wirklich, Thema Kommunikation ist ja mein Thema. Mhm. Und Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit, aber eben auch im Bereich andere zu Taten zu veranlassen. Jetzt können wir sagen, das ist ja alles fiese Manipulation. Und wahrscheinlich ist das sogar so. will mein kleiner Sohn auch so. Und es gibt scharfe und es gibt weniger scharfe Werkzeuge. Und es ist halt die Frage, mache ich es für mich oder mache ich es für uns? Mache ich es für mein Bankkonto? Mache ich es für den dritten Porsche im Chef von der Garage? Oder mache ich es für die gesunde Beziehung, für eine lang anhaltende, für beide Seiten prosperierende Beziehung? Und an der Stelle würde ich sagen, dann kann ich die fiesesten Manipulationstechniken anfangen und bringe ja doch gleichsam doch das Gute in die Welt. Und genau, das mit dem Verkaufen, du tust im Grunde nichts anderes und die Situationen sind häufig noch mal stressiger, weil eben sofort das ganze Emotionale, also jetzt bei Dreijährigen vielleicht noch nicht, aber du hast ja wahrscheinlich auch mit Menschen, die schon ein bisschen älter da, also Teenager oder sowas, da ist ja sehr viel, wie soll ich sagen, Ballast möchte ich es nicht nennen, aber ich würde mal sagen, der emotionale Rucksack ist ja schon ganz gut gepackt. Und das hängt halt da mit dran und dann ist der Neandertaler nochmal schneller und die Höflichkeitsfloskeln lassen wir dann auch nochmal weg. Also ich habe verstanden, dass du sagst, bitte?
Wobei ich sagen, mal anmerken möchte hier, meine Sechsjährige geht ja gerade in ihre Wackelzahnpubertät, also das ist schon mal ein Vorgeschmack, ja.
Jetzt habe ich verstanden, dass mit dem Beispiel mit dem Schuh, die Situation ist gar nicht die mit dem Schuh, sondern es ist die halbe Stunde davor oder das Leben. Ne? Normalerweise geht's, jetzt geht's halt mal nicht.
Genau, also ich finde halt auch, Kinder brauchen einfach bestimmte Strukturen und feste Abläufe, ja. Dabei sollte man nicht zu starr sein, aber wenn ein Kind erstmal einen Ablauf, also ich merke das bei meiner Kleinen. Meine Kleinen braucht die Abläufe mehr oder weniger immer gleich. Bei meiner Großen habe ich viele Ausnahmen gemacht, die hat aber das Konzept Ausnahme auch sehr schnell verstanden. Bei meiner Kleinen ist es so, das wird jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen besser, aber es war, eine Zeit lang habe ich gesagt, okay, ich mache keine Ausnahmen mehr, weil jedes Mal, wenn ich eine Ausnahme gemacht habe, war das für sie die Einladung, 3 Wochen mit mir über dieses Thema zu diskutieren.
Ach du, jetzt hast du, wir haben noch nicht über die Geschlechter von deinen Kindern gesprochen. Beides Töchter?
Beides Mädchen.
Ach, sehr schön.
Beides Mädchen und auch könnten unterschiedlicher nicht sein. Sowohl vom Energielevel her, als, also wie du schon gesagt hast, du hast bei deinen Jungs auch festgestellt, charakterlich einfach total unterschiedlich.
Tatsächlich hat meine Frau das im Bauch gesagt. Mit dem kriegen wir Spaß beim zweiten. Den ersten habe ich, glaube ich, ein oder zweimal drin.
Fand ich übrigens auch ganz witzig. Meine Kleine war auch ein, in Anführungszeichen, Schreikind. Die hatte die ersten 9 Monate das Kiss-Syndrom. Das heißt, die hatte im Nacken Wirbelblockaden und hatte darum einfach Schmerzen und hat dementsprechend vor Schmerz geschrien. Und da habe ich kurz vorher auf Facebook auch ein Zitat gelesen, wo in mir irgendwas zusammengezuckt hat und gesagt hat, ich versuche es gerade mal zusammenzukriegen. Es war so sinngemäß, wenn dein erstes Kind ein kleiner Engel ist oder unkompliziert oder irgendwie sowas beschrieben, dann ist das nur ein Trick, damit du ein zweites bekommst, was dann ein Satansbraten wird.
Und ich dachte mir so. Ich hatte so ein ähnliches Erlebnis. Ich habe irgendwann mal gelesen, Eltern bekommen immer das Kind, was sie gerade eben noch handeln können. Und dann waren wir beim ersten offensichtlich noch nicht in der Lage, andere Kinder zu handeln. Aber beim zweiten dann schon ist doch auch schön persönliches Wachstum.
Ich hatte erst einen Hund.
Okay.
Und der musste ganz schön viel einstecken. Hm. Und dem bin ich bis heute dankbar, dass ich ihn hatte, weil er meinen Kindern viel erspart hat. Ja. Weil ich an meinem Hund lernen durfte, okay, wenn ich die Stimme erhebe, wenn ich laut werde, wenn ich schreie, macht das meinem Hund Angst.
Ja.
Und das macht es natürlich bei meinem Kind genauso. Und genau. Dementsprechend habe ich durch den Hund einfach schon ein ganz anderes Bewusstsein bekommen. Und mein Vater hat auch immer gesagt, du hast das genau richtig gemacht. Du hast dir erst mal einen Hund angeschafft. Und ich habe mir gedacht, was will er mir eigentlich damit sagen? Heute verstehe ich das, ja. Und habe gedacht, ja klar, der Hund war so ein bisschen Prellbock, der arme Hund, aber andererseits auch irgendwie gut, dass es in Anführungszeichen nur der Hund abgekriegt hat und nicht die Kinder, weil Hunde ja doch etwas schneller vergessen.
Ja, ganz genau. Ja. Ja, und am Ende des Tages ist es bei Mitarbeitern genau das Gleiche oder eben auch bei Kunden. Ne? So, jetzt würde ich ganz gerne, wo ich doch hier, also ich bin gar nicht der Meinung, dass es auf die Harmonie ankommt. Also ganz viele Menschen wollen von mir immer, dass es harmonisch in ihren Teams läuft und ich glaube, das ist gar nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass jeder gehört wird und ja, am Ende soll es in die gleiche Richtung gehen, nur glaube ich, dass ein System, was immer nur harmonisch ist, da ist zu wenig Energie drin. Meine Überzeugung, ich mag lieber, dass die Energie rauskommt, weil ein System darf wachsen, auch um mit der Zeit zu gehen, auch um mal neue Dinge auszuprobieren. Das braucht halt Energie und nicht nur vom Same-Same. Und dann dürfen auch gerne mal Konflikte hart in der Sache, absolut respektvoll im Ton und der Person gegenüber ausgetragen werden. Jetzt würde mich mal deine Definition von Harmonie.
Da wollte ich gerade sagen, das kommt ganz auf die Definition an. Was verstehe ich als Harmonie, ja? Also für mich heißt harmonisch auch nicht, dass es immer nur Friede, Freude, Eierkuchen gibt und wir hier im Kleidchen über die Blümchenwiese hüpfen, ja? Also, das ist aber der Punkt. Natürlich ist das der Zustand, den wir größtenteils erreichen möchten. Aber wie erreichen wir den denn? Eben über Kooperation. So, und Kooperation erreiche ich natürlich nur, wenn alle Gefühle Raum haben. Ja, das heißt, nur wenn ich sehe, okay, wenn ich jetzt das mache, frustriert das jemand anderen oder der wird dann wütend oder traurig und diese Emotion auch Raum hat und ich dann sagen kann, okay, hier bin ich jetzt scheinbar zu weit gegangen, habe ich ja die Möglichkeit, beim nächsten Mal so darauf Rücksicht zu nehmen und dadurch wird es ja dann harmonischer. Mhm. Ja, die Vorstellung zu haben, dass es keinen Streit gibt, das geht gar nicht und da würde es ja auch kein Wachstum geben.
Da würde ich einmal einhaken. Streit ist, bei mir hat Streit schon so eine negative Konnotation, dass Standpunkte festgefahren sind und emotional, laut geäußert.
Bei mir ist Streit erstmal einfach nur, wir sind uns nicht einig.
Okay, also es gibt unterschiedliche Standpunkte, die auch vehement vertreten werden können und der andere darf halt trotzdem als wertvoller Teambestandteil weiterhin bewertet und gesehen werden, auch wenn
ich sehe es ja so auch bei einem Streit. Also der Streit ist natürlich, wenn man jetzt mal sagt, man könnte jetzt sagen, ist die Eskalation einer Meinungsverschiedenheit, ja, aber es ist ja so im Prinzip geht es ja eigentlich darum, der eine möchte das, der andere möchte das. Weiß ich nicht. Schönes Beispiel. Ich will mit dem Hund raus, es ist dunkel, meine Kinder haben keinen Bock. Ja, die wollen nicht raus. Gut, okay, warum wollen die denn nicht raus? Ja, das können die dir erstmal meistens nicht so sagen. Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch mit Mitarbeitern gemacht, dass sie einfach erstmal nur wissen, sie wollen jetzt nicht, aber nicht warum. So. Ja. Okay, woran liegt es denn? Was fehlt dir denn? Ja, so. Dann hat sich relativ schnell rausgestellt, okay, eigentlich wollen meine Kinder nur nicht raus, weil es jetzt Winter ist, es dunkel ist und sie Angst im Dunkeln haben, weil wenn wir nämlich hier bei uns hinten auf dem Damm hochlaufen, dann sind halt auch keine Lichter mehr da. Gut, dann habe ich den beiden Roller mit Blinklichtern gekauft. Das war erstmal ganz witzig, das hat so ungefähr für 2 Wochen funktioniert. Dann haben sie gesagt, naja Mama, wir sehen uns zwar gegenseitig, aber den Weg nicht. Okay, gut, also machen wir noch eine Taschenlampe besorgt, ja. So, dann hat das jetzt auch wieder geklappt. Jetzt war es wieder so, dass sie gesagt haben, ja, wir haben zwar Taschenlampe und alles und jetzt am Licht liegt es jetzt heute mal nicht, dass wir nicht mehr raus wollen, sondern wir sind einfach erschöpft, weil sie erkältet waren. Dann habe ich gesagt, okay, wie wollen wir es machen? Ich kann euch ja nicht alleine lassen. Mhm. Ja, Mama, wir könnten ja im Auto ein Hörspiel hören. Und ich so, Meine Begeisterung hielt sich in Grenzen. 5 Tage lang haben wir das diskutiert und am 5. Tag habe ich gesagt, okay, wir testen das heute mal aus. Mama macht eine ganz, ganz kurze Runde. Mhm. Und wir machen es so, dass wir an eine bestimmte Stelle gefahren sind mit dem Auto, sodass ich die Möglichkeit hatte, immer nur gerade auszulaufen, das Auto zu sehen. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn irgendwas ist, dann macht ihr das Licht im Auto an. Ja, so, das heißt, Mama, wie so ein Schießhund, die ganze Zeit, die guckt, Licht an, nee, Licht an, nein. Ja, so, das haben wir dann so 3, 4, 5 Mal gemacht. Und inzwischen ist es so, dass meine Kinder ganz entspannt 15 Minuten sich irgendein Hörspiel anhören. Ich gehe mit meinem Hund raus und das ist in Ordnung. So, das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe einfach nur die für beide Seiten passende Strategie gesucht. Ja, also für mich ist klar, ich kann meine Kinder nicht alleine lassen in dem Alter. Für meine Kinder ist aber klar, sie haben keine Kraft mehr, abends um 19:30 noch irgendwie kurz vorm ins Bett gehen, umherzulaufen, weil sie krank sind, erkältet sind, einen anstrengenden Tag hatten und vielleicht auch einfach nur keine Lust haben. Ist ja auch in Ordnung. Ja, man muss ja auch einfach nicht immer alles machen wollen. Und im Prinzip haben wir einfach nur eine Strategie gemeinsam entwickelt, die jetzt für alle stimmig und passig ist. Und jetzt war es andersrum. Jetzt haben sie mich jetzt gerade vorgestern total überrascht und gesagt, Mama, wir wollen mitkommen. Und ich so, echt? Ja. Aber dunkel. Ist egal, wir haben ja Licht am Roller. Und ich so, oh, eigentlich hatte ich mich ein bisschen auf diese Viertelstunde Ruhe gefreut. Ja. Und ich so, naja gut, dann kommt halt mit, ja. Und ja, das ist ganz spannend. Und das ist im Prinzip ja eigentlich auch das, was ich immer sage, der Weg entsteht beim Gehen. Ja, also solange ich einfach in dem Austausch, in der Kommunikation bin, dann finde ich ja auch den Grund heraus, was den anderen gerade stört.
Genau. Und wenn ich, wenn ich offen bin, das eben zu sehen, was ist mein Bedürfnis, nicht was ist mein Weg, was ist mein eines Argument, sondern was will ich, was willst du und auf wie viele unterschiedliche Wege. Und da kommt übrigens auch wieder die Kreativität mit rein.
Ja, und das wollte ich mal noch kurz anmerken. Das, was du nämlich als Streit identifizierst, ist das, was man jetzt in der gewaltfreien Kommunikation einen Strategiekonflikt nennen würde. Ja, nämlich ich bin der Meinung, man muss jetzt im Topf rechts rühren und der andere ist der Meinung, man muss aber links rühren. Ja,
so. Genau. Und das dann treffen nur noch Argumente aufeinander, wo...
Genau. Und da geht es aber nicht um das Bedürfnis, sondern nur um den Weg. Und wenn ich erstmal verstehe, es geht nicht um den Weg, sondern um das Ziel, dann kann ich ganz anders damit umgehen.
Genau. Und dann sind wir auch ziemlich schnell bei hier Harvard-Konzept Getting to Yes und sowas. Ne? Und dann muss man eben gar nicht mehr dieses, du hast ja gerade eben gesagt, Verkaufen hat so ein schlechtes Image, dann ist es eben nicht mehr das, ich tacke dir sozusagen jetzt mein Argument und du musst mein Argument toll finden, sondern wir finden die Lösung, die für uns beide gut ist. Dass wir dann ganz leicht Ja sagen können.
Spannend finde, ist, dass auch Kinder da eine unglaublich starke Reflexionsgabe haben, ja, weil meine Kinder zum Beispiel auch genau wussten, als ich gesagt habe, ich kann euch ja jetzt hier nicht alleine lassen, war ja im Prinzip auch nur Thema der Strategie sozusagen. Und da hat meine Große sofort gesagt, Mama, du brauchst dir keine Sorgen machen, wir kommen die paar Minuten allein zurecht. Wir streiten auch nicht. Da stand ich dann auch erstmal da und dachte, also von meiner 6-Jährigen, die haut mich sowieso regelmäßig mit ihren Argumenten aus den Socken und habe gedacht, ja. Okay, versuchen wir es mal. Aber sie wusste genau, worum es mir eigentlich geht, ja. Nee, das heißt, wenn du darauf ausgerichtet bist, selber als Elternteil oder auch als Führungskraft schon das Bedürfnis dahinter zu erkennen, dann werden ja deine Umgebung ist ja immer dein Spiegel, werden deine Mitarbeiter, deine Kinder irgendwann auch anfangen zu versuchen zu verstehen, okay, was steht denn jetzt eigentlich dahinter? Ja, und bei mir geht es natürlich einfach darum, dass ich natürlich in meiner Mutterrolle A, eine Aufsichtspflicht habe und B, auch eine Verantwortung irgendwo dafür trage, dass das funktioniert, während meine Kinder zusammen sind, ja, und die sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen.
Und irgendwann, ich meine, am Ende des Tages wollen wir Erwachsene, und da würde ich jetzt mal, ich kenne deine Eltern nicht, ich kenne meine Eltern, weiß ich nicht, ob ich sie kenne, also persönlich.
Die solltest du kennen,
Ja. Ich behaupte einfach mal, dass einfach mal, ach komm, machen wir alle Eltern das Beste für ihre Kinder wollen. Und am Ende des Tages wollen wir, wenn sie mal erwachsen sind, und ob das mit 16 oder mit 26 ist, spielt mir erstmal keine Rolle, dass sie sozial kompatibel in der Lage sind, ein gutes, autarkes Leben zu führen. Was der beste Weg dahin ist, da gibt's Unterschiede. Und ich möchte wetten, du hast gerade eben das Beispiel aus der Wiege gebracht. Sie haben es immer genauso gut gemacht, wie sie es konnten. Ne? Ja. Und das ist das, was ich bin mir relativ sicher, in 20 Jahren, in 30 Jahren, keine Ahnung, wann das Gespräch kommt, kriege ich die lange Liste von all den Dingen, die ich doch falsch gemacht habe. Und ich kann jetzt sagen, ich kann jetzt schon sagen, ich werde es immer genauso gut gemacht haben. Ob das richtig oder falsch ist oder ob das so rauskommt, wie ich es mir gedacht habe, kann ich dir nicht sagen. Aber
ich glaube, die Liste wirst du gar nicht bekommen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, weil Wenn du in der Ausrichtung unterwegs bist, dass es darum geht, dass es allen gut geht, und meine Kinder zum Beispiel wissen schon, die können das beten nachts im Schlaf, um 3 kannst du sie wecken, die wissen genau, worum geht's. Mama, Mama, geht es darum, dass alles und alle heil bleiben.
Alle Kinder bleiben heile, ist das Motto von unserem Kindergarten, und allein dafür liebe ich den. Alle Kinder bleiben heile, und ich sag dir, es macht einen Unterschied. Auf der Grundschule haben wir es gelernt. Manche kommen aus dieser Kita, andere aus jener Kita. Und das genau. Also du hast alle, was hast du gesagt? Alle?
Alles und alle bleiben heil.
Genau. Alles und alle bleiben heil.
Ganz wichtig. Und das, also wie gesagt, meine Kinder können das schon nachts im Schlaf beten, und die wissen genau, dass es mir immer darum geht, dass ich nicht möchte, dass Dinge kaputt gemacht werden oder eben, dass man sich gegenseitig wehtut, egal ob es jetzt verbal ist oder eben körperlich, ne, weil da entsteht ja ein Schaden bei diesem Menschen, sonst würde er ja nicht weinen, ja, so, oder wäre ja nicht traurig oder wie auch immer. Ja. Und das ist einfach, ich denke, wenn du mit dieser Grundhaltung da reingehst, dann darfst du auch mal Fehler machen, ja. Ich bin auch gerade, ich habe mich im letzten Jahr scheiden lassen, beziehungsweise von meinem Mann getrennt, und bin ausgezogen. Da war mein Akku auch jenseits von Gut und Böse. Und dann ist es mir auch mal wieder passiert, dass ich laut geworden bin. Und ich kriege dann aber die Kurve, gehe raus und mache das irgendwie mit mir. Und wenn ich mich runtergefahren habe, gehe ich wieder rein. Und da durfte ich mir von meiner Großen auch bloß anhören. Das fand ich auch sehr spannend. Sie hat bloß gesagt, danke, Mama, dass du rausgegangen bist. Das war für uns einfacher, wo ich gedacht habe, okay, wie gesagt, 6, ja. Und sie hat gesagt, wir wissen ja, dass es dir nur darum geht, dass wir alle heil bleiben. Und wir haben uns jetzt beieinander entschuldigt und haben uns auch schon in den Arm genommen. Das war nicht okay, dass wir uns gegenseitig wehgetan haben.
Okay, sehr.
Und dann habe ich gedacht, oh, okay, mein Job hier ist erledigt. Ich gehe dann mal wieder.
Sehr cool, ja, Glückwunsch dazu. Glückwunsch dazu.
Ja, also ich bin der Auffassung, wenn du immer wieder erklärst, worum es eigentlich geht, und dir passiert halt mein Fehltritt, und du gehst eben mit den Fehltritten deiner Kinder auch so um, dass du sagst, ja, mein Gott, ein Fehler passiert.
Ich würde es noch nicht mal, wir müssen jetzt nicht über Worte streiten, ich würde es noch nicht mal als Fehltritt sagen. Wenn du auch noch mal feststellst, ich bin ein Mensch, nicht nur mit Kopf, sondern auch mit Herz und Emotion. Ja. Und hey, das ist völlig in Ordnung, zumal da ja sehr, sehr viele Stakes bei dir sind. Ne? Du bist nicht für eine Person in dem Moment verantwortlich, sondern für 3 unterschiedliche Meinungen. Und das ist am Ende des Tages, wird es wahrscheinlich, wenn dann, nennen wir es nochmal, Streit ist, wenn du die Harmonie haben möchtest, bist du einfach komplett überfordert, wenn du Äpfel und Birnen zusammenbringen möchtest. Also du schneidest einen Apfel und eine Birne auf und versuchst sie zusammenzubringen. Das wird nicht passen. Du wirst es nicht kongruent übereinander kriegen. Und wenn du dich dann mal überfordert fühlst, ne, also dein kleines Stammhirn, der Teil, das ist völlig normal. Und dann würde ich auch sagen, Glückwunsch, dass du auch mal Mensch sein darfst und dass deine Kinder damit so umgehen können. Großartig. Ich hatte gerade eben noch die Frage, die hast du jetzt beantwortet. Wenn du, also das mit den Schuhen, wenn ich doch möchte, dass die Mitarbeiter tun, was ich ihnen sage, am besten im Vorfeld viel dafür zu tun, dass es eben nicht zu dieser Situation kommt, wo jetzt richtig agiert werden muss. Und jetzt hast du ja, ich wollte fragen, ob du noch einen anderen Tipp hast, als einfach mal rauszugehen. Aber die Geschichte lassen wir einfach mal so stehen. Danke, Mami, dass du rausgegangen bist. Das großartig. Ja. Danke dir. So, mit Blick auf...
Ein anderer Tipp, wenn du sagst, ob ich noch einen Tipp habe, ist auch, also einfach rausgehen ist meiner Meinung nach, wenn die Emotionen hoch sind, führt da sowieso kein Weg dran vorbei. Ja? Das ist auch was ich in sämtlichen Streitsituationen, egal auf Erwachsenenebene, beobachte, einfach aus der Situation rauszugehen, erstmal zu gucken, was ist bei mir los, um erstmal, der Punkt ist ja, also ich sage immer, Klarheit ist der Schlüssel, ja. Sei es, ich möchte, dass jemand seine Schuhe anzieht, sei es, ich möchte halt eigentlich, dass jemand sich nicht haut, es geht auch immer darum, wer will was, ja, worum geht es hier eigentlich? Das ist eine meiner Lieblingsfragen an der Stelle, die ich auch meinen Kindern so stelle. Ich frage halt auch nicht, ja, warum hast du das gemacht, sondern ich frage immer, worum geht es hier eigentlich? Was wolltest du? Wenn man sich darauf ausrichtet, diese Klarheit auch für sich selbst dann zu bekommen, okay, worum ging es mir denn jetzt zum Beispiel? Ich habe mich in dem Moment ungehört gefühlt, weil meine Kinder sich angebrüllt haben und ich einfach auch Lautstärke kompensiert habe, ja. So, da ist einfach dieses Programm eingegangen. Und in dem Moment, wo ich aber angefangen habe, lauter zu werden, ich glaube, es sind 3 Worte aus mir rausgekommen, habe ich gesagt, das macht eh keinen Sinn, und bin wieder rausgegangen, ja. So, und dann habe ich im Prinzip umgeschaltet. Ja. Aber das ist ja genau das, dieses Rausgehen, die eigene Emotion erstmal der Raum zu geben. Ne? Und Kinder muss man an der Stelle einfach noch begleiten.
Das ist
einfach vielleicht der Tipp.
Genau, danke schön.
Zu sagen wirklich, okay, mit meinem Kind, wenn meine Kinder untereinander emotional sind und ich bin bei mir, ich bin in meiner Mitte, dann kann ich die Emotion begleiten. Das heißt, ich kann sagen, oh, ich sehe, du bist unglaublich wütend, genau, weil jetzt hat ja jemand das Spielzeug weggenommen. Ja, einfach da die Klarheit in dem Moment reinzubringen, ja, wenn man jetzt halt die dritte Person ist sozusagen, genau, das entschärft auch ganz viel.
Genau. Ich bring's mal in meine Worte, sich selbst beim Denken und Sprechen zuhören, zuschauen. Und ich stelle im Coachings ganz oft die Frage, wie würdest du dich, wenn wir jetzt mal über die Situation sprechen, weshalb wir jetzt gerade miteinander sprechen, weshalb irgendwer sehr viel Geld dafür ausgibt, dass wir gerade miteinander sprechen, wie würdest du dich, wenn so eine Situation in Zukunft nochmal passieren würde, ganz gerne verhalten, wenn du es bewusst gestalten könntest? Ne? Wenn wir da als zivilisierte Mitteleuropäer draufstellen, was fände ich denn für eine Aktion? Also da ist sozusagen dieses Soll, wie fände ich es denn schön? Was wäre denn gut? Ja. Den dürfen wir klar haben. Und dann können wir irgendwie Wege finden, uns beim Denken und Sprechen zuzuschauen, wie nah bin ich denn gerade am Soll oder wenn nicht, was könnte ich denn tun? Weil ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen die Kapazität, im Moment das mitzubekommen. Du hast gesagt, du hast drei Worte laut gesprochen. Nur glaube ich, das hätte dir alleine nicht gereicht, wenn du nicht den, wie würde ich mich denn verhalten wollen, wenn ich es bestimmen könnte als zivilisierte Mitteleuropäerin.
Ja, wenn ich das nicht hätte, dann würde ich wahrscheinlich einfach weiter bohlen. Genau.
Genau. Ja. So, jetzt schaue ich mit Entsetzen auf die Uhr und stelle fest, wir müssen noch zu den Abschlussfragen kommen. Und hast ja schon ordentlich hier ein bisschen Wissen geteilt. Was soll ich sagen? Kennst du die Abschlussfragen?
Sonst nicht.
sonst lernst du sie jetzt gerade kennen. Also, was weißt du heute, was du auch gerne schon ein bisschen früher kennengelernt hättest?
Ja, eigentlich alles über Entwicklung. Ja, also wie Menschen sich entwickeln und was ihr Handeln bestimmt.
Okay.
Einfach dieses Thema Verständnis des Umfelds. Wobei ich glaube, so tief muss man gar nicht gehen. Das ist jetzt mein Anspruch, weil ich gerne tiefes Wissen habe. Nee. Aber ich glaube, wenn man einfach die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation, die zum Beispiel, ich glaube, wenn ich die schon viel früher in meinem Leben gehabt hätte, da hätte ich mir viele Konflikte gespart und wäre durch viele Situationen einfach auch selber für mich gelassener gegangen.
Genau. Also du sagst, so tief muss man gar nicht gehen. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, was du machst. Du bist, glaube ich, begleitest Familien und ich weiß gar nicht, wie du dich, Familienberaterin, ich weiß, also wie würdest du sagen, was haben wir andere Menschen davon, wenn sie mit dir zusammenarbeiten?
Ja, auf jeden Fall mehr Harmonie im Familienalltag, ja. Also Punkt, ja, damit ist eigentlich alles gesagt.
Genau, und wie geht denn das? Also wie arbeitet ihr jetzt zusammen?
Wie geht das? Also ich habe ja viele verschiedene Ausbildungen auf meinem Weg gemacht. Ich kombiniere also alles systemisch, tiefenpsychologisch mit den Sachen auch aus der Management und vor allem aus der Individualcoach-Sache. Also mir geht es immer wichtig darum zu verstehen, dass klar haben wir alle in Anführungszeichen das gleiche Problem. Man könnte jetzt die Schablone nehmen, könnte sie überall drüberlegen. Aber bei jeder Familie, also sprich jedem System, guckt dann doch mal hier eine Ecke drüber oder da passt eine Ecke nicht in die Schablone. Und mir geht es eben genau darum, auf diese individuellen Wege, also den Menschen zu helfen, selber diesen individuellen Weg für sich zu finden. Das heißt, worum sich bei mir alles dreht, ist die Selbstermächtigung. Die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, die brauchen mich danach nicht mehr. Ja, wenn die in diesen 12 Wochen das umsetzen, was ich ihnen beibringe, dann sind die danach so im Empowerment, also so in der Selbstermächtigung drinne, dass sie danach in der Lage sind, jedes Problem selber zu lösen. Jetzt gibt es natürlich immer mal Themen, wo wir sagen, okay, da ist jetzt die Emotion, die Angst, der Schmerz, das Trauma, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, so groß, dass man sich trotzdem nochmal Unterstützung hilft. Aber in diesen ganzen, ich sag mal, Normalbereich kann man sich selber helfen und vor allem lernen sie halt ganz gezielt sich zu reflektieren, damit eben diese ganzen Erkenntnisse keine Zufälle mehr sein müssen und eben wir arbeiten ganz klar auch den Weg, also das Ziel aus, ja, also wo soll es hingehen, was ist eigentlich das, was ich will, wir schaffen ganz viel diese Klarheit, wir arbeiten dann mit Methoden und ich kombiniere halt unter anderem auch verhaltenstherapeutische Sachen, wo ich sage, also das ist zum Beispiel immer was, wo ich sage, wenn ich meine Konditionierung kenne und weiß, dass ich aus der Schule gewöhnt bin, rote Xe oder Striche doof zu finden, aber grüne Häkchen schön zu finden, ja wunderbar, dann mache ich mir doch eine Liste und gebe mir jeden Abend selber ein grünes Häkchen und dann belohne ich mich für das, was ich heute wieder geleistet habe. ja, und kann mich selber abholen. Also das sind zum Beispiel auch so kleine Sachen, die ich mit reinnehme.
Okay, sehr, sehr cool. Haben wir dann, glaube ich, doch ein grobes Verständnis. Okay, jetzt, ich habe den Loop noch offen, Annika. Die 4 Schritte, sag's ja nochmal. Also,
Die soll ich nochmal kurz
beschreiben? Ja, na klar. Ja.
Also die, also für mich erstmal die wichtigste Grundregel überhaupt ist, der Aufgeregteste spricht immer zuerst. Ja, du hast das vorhin schon mal so ähnlich formuliert. Ja, das heißt, da, wo die Emotion am stärksten ist, das ist sowieso der, der zuerst gehört wird. Und dann geht es erstmal um die Bestandsaufnahme. Also was sehe ich, was höre ich? Da bleibt man ganz beim Du, da bleibt man ganz beim Ich und lässt das Du weg. So, dann geht es darum, die Emotionen aufzugreifen. Also du bist wütend, du bist traurig. Und dann geht es im Prinzip schon darum zu sagen, okay, ich glaube, du brauchst jetzt das und wie können wir das erfüllen? Also sprich, Bestandsaufnahme, Gefühl benennen, Bedürfnis ermitteln und Strategie entwickeln. So, wenn wir jetzt mal ein Beispiel beim Schuh sind, ja, mein Kind sitzt da, ich will nicht den Schuh anziehen. Okay, kann es sein, dass du noch spielen möchtest? Ja, okay. Du würdest so gerne noch spielen, weil es hat gerade so viel Spaß gemacht. Ja, okay. Was ist denn das Besondere an dem Spiel? Das und das. Okay, was hältst du davon, wenn wir im Kindergarten die Kindergärtnerin fragen, ob du das Besondere auch mit einem anderen Spielzeug im Kindergarten kriegen kannst? Okay. Ja, dann merkt das Kind schon mal, okay, es geht jetzt nicht darum, dass ich das nicht haben darf. So, und dann, du bist jetzt traurig, ja. Lass uns doch schauen, wie wir eben im Prinzip dieses Bedürfnis erfüllen. Ja? Also das war jetzt so ein Schnellabriss.
Ja, ich sehe. Also nur weil du die 4 Schritte genannt hast, fände ich es nett, wenn wir den Hörern das dann auch nochmal sagen. Und gewaltfreie Kommunikation ist, glaube ich, haben wir also in Teilen alle schon mal gehört. Das Einfachste ist wahrscheinlich hier Ich- und Du-Botschaften und da ist eben noch viel hinter. Und was ich daran besonders schätze, ist eben, dass es um die Bedürfnisse geht. Und ich möchte, also ich sage ganz gerne auch, ich möchte gar nicht, dass du immer so sprichst, nur dass du es weißt, wie man auch sprechen kann, wenn es drauf ankommt, weil sonst wird es irgendwann sehr, sehr, sehr gehölzt.
Da möchte ich mal ein Veto einlegen, also es ist schon so, dass wir natürlich in harmonischeren Zeiten weniger Schwierigkeiten damit haben, wenn unser Gegenüber mal sich kommunikativen Fehltritt leistet. Ich finde aber, da ist es viel einfacher, im Alltag zu üben, als in Stresssituationen. Weil wie du
ja definitiv. Nur geht es mir jetzt nicht darum, in jeder einzelnen Situation genauso zu kommunizieren und zu denken. Also das Üben definitiv, ne? Wenn die Sonne scheint, ja, ist es viel leichter. In einer Stresssituation, selbst wenn du viel geübt hast, das hinzubekommen, braucht schon.
Das braucht einiges.
Ein bisschen, genau. Ja, also da bin ich ganz bei dir.
Es ist viel einfacher im Alltag zu sagen, okay, solange mein Level noch unten ist, übe ich eben diese 4 Schritte, weil dann fällt es mir nämlich viel, viel leichter. Es ist ja im Prinzip eine Platte, die neu eingespult werden muss, ja, weil wir haben nun mal gelernt, so zu sprechen und es ist wirklich ein Umlernen. Genau. Aber es ist halt was, wenn wir uns diese Zeit nehmen zu reflektieren, was uns viel, also ich finde auch gerade in der Mitarbeiterführung finde ich das unglaublich wertvoll, wenn man auf diese Art kommuniziert, aber auch andersrum, wenn man so mit dem Chef redet, weil dann ist ja für alle Seiten viel schneller klar, worum es eigentlich geht.
Worum geht's? Genau. Und dann kann man immer noch den Smalltalk machen, wo man den ganzen Kram beiseite packt, bei den relevanten Themen. Dann eben nicht nur, was will ich, sondern auch, was willst du und was ist das Beste für uns? Definitiv. Ja. Okay, es gibt ja solche Aha-Erlebnisse im Leben oder auch so Erkenntnisse, die einem wirklich, ein, zwei hast du schon gesagt, jetzt bin ich mal gespannt. Es kann das eine Buch sein, es kann das eine Zitat sein. Hier ist ein Podcast, da ist ein Vortrag, den du gehört hast. Und ich hätte ganz gerne deine 3 Aha-Erlebnisse. Also was hat dein Leben in dem Sinne bereichert oder zumindest nachhaltig verändert? 3 von diesen Aha-Erlebnissen oder Buchempfehlungen, Podcast-Empfehlungen, irgendwie sowas.
Also die Grundformen der Angst von Riemann war für mich der Game Changer. Das ist halt das erste Buch gewesen, was ich in meinem tiefen psychologischen Kurs damals gelesen habe. Es ist, von der Lektüre her halt 1920. Ja, es ist ein bisschen schwierig formuliert, sage ich jetzt mal. Aber das höre ich, also ich habe mir das dann auch als Hörspiel noch besorgt, das höre ich immer mal wieder, weil das ist auch was ich in meinem Alltag immer wieder beobachte. Es geht immer um Angst. Es gibt Menschen oder wir Menschen generell in unserer Gesellschaft sagen, ja, ich habe keine Angst, wovor soll ich denn Angst haben? Angst hat so viele verschiedene Facetten und man könnte jetzt auch sagen, der Schmerz, da sind wir wieder beim Schmerz, der uns antreibt und wir sind immer orientiert vom Schmerz, von der Angst weg hin zur Liebe. Es ist immer das Gleiche. Ja, wir wollen von irgendetwas, was uns wehtut, was uns beängstigt, was uns ein Unwohlsein macht, weg, und wir wollen hin zur Liebe. Und in diesem Buch ist das sehr schön auf den Punkt gebracht, auch differenziert dargestellt. Und das war für mich wirklich nochmal, also okay, der Gamechanger schlechthin.
Die Grundform der Angst ist notiert. Mal schauen. Vielleicht kannst du mir noch einen Link schicken, dann kann ich dir auch in die Shownotes packen. Und ich bin da ganz bei dir. Also das Hirn schaut erstmal, was ist schlecht. Das sind die Ängste. Und ich habe selber eine Weile gebraucht, bis ich festgestellt habe, dass das meiste Ängste sind. Und ich erlebe es immer wieder, insbesondere, und auch da wieder Klischee-Denken, noch mehr bei den Männern, bis wir dann mal bereit sind, Ängste zu sein.
Das ist aber unsere Gesellschaft, ne, weil wir die Angst ja ablehnen. Das ist ja das Problem, wenn wir erstmal verstehen, dass die Angst ein Kompass ist, ja, der uns eigentlich nur sagt, hey, das ist der falsche Weg. Wenn wir das annehmen können,
Das in einem Bereich, der mir wichtig ist. Also für mich ist eine negative Emotion, hey, das ist ein Bereich, der ist mir wichtig, und der Zustand ist nicht so, wie ich ihn ganz gerne hätte. Genau.
Das ist eigentlich alles, genau. Und wenn wir das so simpel sehen können, ja, dann können wir sagen, oh, warte mal, das ist Angst. Cool, warte, das gucke ich mir mal genauer an. Da habe ich die Chance, was zu verändern. Ja, einfach dieses Potenzial darin zu sehen.
Genau. Cool. Zweite.
Das war noch ein Game Changer. Ja, das nächste, was dann kam, war tatsächlich die, wo ich sage, das ist hängen geblieben, war die Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Die erklärt ja sehr schön das Konzept Glaubenssätze, wie kann man sie identifizieren, wie kann man sie auch drehen. Mhm. Und dann sind wir aber tatsächlich auch schon bei dem, was den Kern meiner Arbeit ausmacht. Also ich bin der Auffassung, das reicht nicht, Glaubenssätze an der Oberfläche zu drehen. Ist ein Anfang, auf jeden Fall. Und ich finde auch, um da erstmal reinzukommen in das Thema, ist das ein super Start. Das empfehle ich auch Leuten, die jetzt zum Beispiel sagen, sie würden gerne in meinen Kurs gehen, können sich es aber gerade finanziell nicht leisten. Dann sage ich auch, Mensch, starte doch erstmal mit diesem Buch. Damit ist auch schon viel getan. Mhm. Dann kannst du immerhin erstmal losgehen. Ja, so. Aber dann sind wir eigentlich auch schon beim inneren Kind. Also ich bin der Auffassung, also Anteilsarbeit, du als NLP-Coach weißt ja, wovon ich rede, ja, also mit seinen inneren Anteilen in Kontakt zu kommen, und da ich ja mit äußeren Kindern arbeite, ist natürlich für mich das einfacher, da das Konzept inneres Kind zu wählen sozusagen, als mit irgendwelchen roten Vierecken zu reden. Das ist mir ein bisschen zu abstrakt, aber es gibt auch Menschen, die haben das so.
Also wie soll ich es jetzt sagen? In der Hypnose mit Anteilen arbeite ich selber nicht gerne, weil ich glaube, da kann man auch ein bisschen was mit kaputt machen.
Oh ja, da kann man ganz viel mitmachen.
Was ich wirklich gerne mag, ist das innere Team von Friedemann Schulz von Thun. Das ist im Prinzip auch Anteilsarbeit. Damit kann ich extremst gut arbeiten. Und was du hast gerade eben die vier Persönlichkeitstypen, ne, die gelben, roten, grünen, was auch immer, Tiernamen, was auch immer. Ja, arbeite ich mit, und ich arbeite auch mit dem Deep Ocean Modell eben. Ist ein bisschen wissenschaftlicher und ist aus meiner Sicht ein bisschen präziser. Nicht so leicht zu verstehen oder nicht so schnell. In der Tiefe halt nochmal nützlicher. Und dann nutze ich diese Persönlichkeitsmerkmale in der Ausprägung, die wir uns halt angeschaut haben. Und die nutze ich dann als innere Anteile. Hier ist meine Offenheit, hier ist mein Erleben, hier ist mein Fleiß. Und ganz häufig bei Stress sprechen wir dann von Volatilität. hier ist meine Vola, und die personifiziert sozusagen, kriegt vielleicht auch noch einen Namen. Da arbeite ich, also den Teil der Arbeit mit inneren Anteilen, den finde ich sehr, 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 sehr gut.
Also den nutze ich auch gerne für Menschen, die sagen, sie kommen mit dem Konzept inneres Kind nicht klar. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, die fühlen sich damit unwohl, die Vorstellung zu haben, da wäre irgendwo ein Kind in ihnen. Aber im Prinzip machst du ja in der inneren Kindarbeit das Gleiche, nur dass es eben Kinder sind. Und gerade da ich ja viel mit Eltern arbeite, tun die sich mit dem Kind eigentlich leichter. Und im Prinzip ist das für mich der absolute Game Changer, weil da einfach so viel Bewusstheit reinkommt, ne? Weil man halt lernt, sich selbst zuzuhören, ja, das ist ja eigentlich der Knackpunkt. Man lernt, mit sich selbst in den Dialog zu gehen, sich selbst zuzuhören, sich den Raum zu geben, den man sonst anderen gibt. Und das ist etwas, was, wie gesagt, für mich inzwischen die Basis meiner Arbeit ist, wo ich alles andere drumherum packe, was eben noch dazugehört und sinnvoll ist. Und da arbeite ich nach der Susanne Hühn.
Susanne Hühn, okay. Und tatsächlich ist es ja fast egal, wie wir es nennen. Du hast es gerade eben gesagt, die Selbstreflexion ist es, die Reflexionsfähigkeit. Und das sind ja alles nur Modelle, die dir helfen, also auch um die Bedürfnisse rauszufinden. Und das sind ja auch alles nur Modelle. Das ist ja nicht die Realität. Also wir haben ja nicht dieses innere Kind da in uns rumhüpfen. Genau. Nur wenn es uns doch hilft, die Reflexion einigermaßen strukturiert und bewusst zu gestalten, sodass wir an die Bedürfnisse im Hintergrund kommen und dass wir dann wieder das auf die Situation übertragen, auch dieses systemische Gesamtkonstrukt nicht innerhalb von uns, sondern mit den anderen, sodass wir uns dann verhalten in einer Gruppe von zivilisierten Mitteleuropäern, dass wir zu einer Familienharmonie kommen, dass wir zu einem Hochleistungsteam kommen, was auch bereit ist, innere Konflikte als, ne, die Energie, die da drin steckt, als, nicht Motor, wie heißt das, als Treibstoff zu nutzen, die Rakete nach vorne zünden zu lassen.
Ja.
Dann ist mir das doch egal, ob da in mir drin ein Kind ist oder nicht. Also, ich glaube, da ist es nicht. Heißt nicht, dass ich nicht davon lernen kann, wenn ich so denke und draufschaue. Ne?
Ja, genau.
Sehr schön, sehr schön. So, und dann gibt's ja, ich glaube, in jedem Leben, ob du sie so siehst oder nicht, irgendwelche Mentoren, irgendwelche Menschen, von denen du was gelernt hast. Ja, die haben wir ja im Teilen schon abgeklopft. Aber es gibt ja auch immer noch Menschen, die wir von mir aus auch im Alltag für irgendwelche Dinge bewundern. Welche drei Personen sind denn aus deiner Sicht einfach erfolgreich und hätten deswegen auch einen Platz hier auf der Gästeliste immer verdient, im einfach erfolgreichen Podcast?
Also ich bin totaler Fan von Tobi Beck. Weil der einfach authentisch ist. Und ich liebe diese Authentizität, dieses authentische Auftreten, dass jeder einfach sein darf, wie er ist. Und das verkörpert er für mich. Mhm. Und da ist er mir auch ein Vorbild, gerade was das Thema Sichtbarkeit angeht, einfach so rauszugehen, wie ich bin, mit meinen Themen und mich nicht die ganze Zeit zu vergleichen. Ja, also da ist er für mich der Vorreiter schlechthin. Ansonsten, wen habe ich noch als Mentor? Den Hermann Scherer schätze ich auch sehr für seinen Humor. Ja, also der trifft da voll meinen Nerv. Der scheut sich auch kein Blatt vom Mund zu nehmen. Und der hat halt einfach, was ich an dem so schätze, ist einfach dieses, das Leben ist für den ein Spiel. Ja, der sagt halt, it's just a game. Ja, mach doch einfach. Was hast du denn zu verlieren? Und da mit dieser Leichtigkeit durchs Leben zu gehen und mit diesem Mut, das bewundere ich sehr.
Ja, und, und so eine Selbstironie, ne?
Ja, das sowieso. Das ist ja das, was ihn so ein bisschen einzigartig macht, genau. Und ansonsten, was das Thema Familie angeht, da finde ich die mit Nicola Schmidt sehr, sehr inspirierend. Das war auch mit eins meiner ersten Bücher, war eins der Art.
Ist das das hier Erziehen ohne Schreien? Nee, das war die Nicola
Bauer. Genau.
Ohne Schimpfen, ja, genau.
Genau, Erziehen ohne Schimpfen. Und auch eins meiner ersten Bücher war halt eins der artgerecht Bücher, wo es darum ging, Babys in Anführungszeichen artgerecht zu halten. Da sind wir wieder bei der Ironie. Das fand ich nämlich vom Wortspiel her sehr schön, ja, weil wir Menschen ja alles andere als artgerecht leben und sprechen aber immer über artgerechte Tierhaltung. Ja, so viel nochmal dazu. Deswegen, also da hat sie mich auch einfach abgeholt. Und ja, ihre Ansätze fließen auch also in meine Arbeit komplett mit ein. Von daher.
Ist glaube ich, auch viel GfK mit, also gewaltfreie Erziehung.
Ja.
Gewaltfreie Kommunikation. Erziehung ist hoffentlich immer gewaltfrei heutzutage. Nein, gewaltfreie also Kommunikation fließt auch mit rein.
Ich nenne es jetzt nicht beim Namen, aber im Prinzip genau, das ist mir im Nachgang so aufgefallen, als ich dann die GfK quasi mit reingenommen habe, ist mir aufgefallen, ach Mensch, das ist doch eigentlich genau das, was sie halt umgangssprachlich versucht zu beschreiben, wo sie halt konkrete Beispiele für findet in ihren Büchern, aber im Prinzip ist das auch die Basis, genau.
Ja, sehr cool. So, dann, wer jetzt Lust hat, mehr von der Annika Schütz in sein Leben zu bekommen, wo finden wir denn mehr von dir? Was ist der Weg den du jetzt uns hier sagen möchtest?
Ja, also man findet mich auf meiner Homepage zuschützen.de und auch auf Instagram, auch auf @zuschützen. Und da gebe ich auch nahezu täglich Impulse mit in den Alltag, sei es Liebessprachen, sei es eben gewaltfreie Kommunikation. Da versuche ich halt auch unsere Alltagssituation aufzugreifen, aber auch mal allgemeinere Themen mit einzubeziehen, die einfach unser Muttersein oder Elternsein mit umfassen sozusagen, die halt uns bewegen wie Selbstfürsorge oder ja, einfach Achtsamkeit im Alltag mit sich, mit den anderen. Wie kann ich zum Beispiel mal kurz mein Nervensystem resetten, indem ich halt zum Beispiel mal einen Awe-Walk mache, also so einen Achtsamkeitsspaziergang. Ja, solche Sachen greife ich da auch mit auf.
Sehr cool. Ist notiert, kommt in die Shownotes. Und jetzt, es gibt ja nicht das eine Erfolgsrezept, was für alle geschneidert ist. Hast du ja auch schon gesagt, im Coaching, dir geht's für, im Grunde sind wir gar nicht so unterschiedlich. Ich habe tatsächlich mal die Frage gestellt, Mario, Ist das wirklich so, dass wir Menschen so einfach gestrickt sind? Ich so, ja, aber es gibt halt 8 Milliarden davon, die einfach gestrickt sind. Die Bedürfnisse sind... Ich habe im Grunde, glaube ich, nur 5 oder 6 Coaches. Alle haben das gleiche Thema und trotzdem ist halt alles komplett unterschiedlich. Nur was ist denn dein einfach erfolgreiches Lebensrezept? Also dieses Erfolgsrezept für dich, wenn du es auf einen Satz bringen müsstest.
Drei Buchstaben. Tun. Einfach machen. Ja, also es ist halt so, wenn ich blockiert bin im Tun, dann steht immer eine Angst dahinter. Also ich merke das bei mir auch. Ich hatte letzte Woche zum Beispiel, wollte ich eigentlich ganz viele Reels für meinen Instagram-Account aufnehmen und habe es einfach nicht gemacht. Ja? Und dann habe ich mich 3 Tage mit so einem Schmunzeln beobachtet, dass ich das erfolgreich vermieden habe. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe einen Dialog mit meiner Angst geführt und habe dann festgestellt, okay, es fehlt mir an Sicherheit, was ja immer bei Angst der Fall ist. Und eigentlich bin ich gerade mit meinem Funnel unglücklich so. Und habe ich gedacht, gut, okay, also was fehlt? Eigentlich die E-Mails und keine Ahnung. Das ist also das, wo ich jetzt nachbessern muss. Und dann habe ich nachgebessert und dann war das mit den Videos auch kein Problem mehr. Also das ist im Prinzip ja nichts anderes. Du musst Dinge tun, damit was bei rauskommt. Ja, ich meine, du hast bei dir im Hintergrund so schön Erfolg stehen. Das Wort nehme ich auch immer so gern auseinander. Ja, Erfolg, ja, welchem Ziel folge ich denn gerade? Ja. Also, und Dinge erfolgen, also passieren ja nur, wenn ich sie tue, ja, oder etwas tue.
Genau. Nur von Gedanken nach links, von links nach rechts schieben, sage ich ja immer, passiert nicht viel.
Genau, und du kannst dein ganzes Leben meditierend auf dem Berg sitzen, aber passiert es dann trotzdem nichts.
Das, vielleicht bist du erleuchtet, wer weiß das schon. Nur keiner wird es sehen, wenn du alleine auf dem Berg bist, ne? Und tatsächlich ist das, glaube ich, von Goethe, ne? Also, du hast einen, Erfolg hat 3 Buchstaben. T-U-N, hat, glaube ich, Goethe gesagt. Genau. Ne? Sehr schön. Jetzt glaubst du ja vielleicht, dass das die letzte Frage war, ne? Wenn ich das einfache Erfolgsrezept von dir haben möchte. Die allerletzte Frage bei mir ist immer, Annika, welche Frage habe ich dir nicht gestellt? Was würdest du denn gerne noch beantwortet haben? Und ich habe dir die Gelegenheit noch nicht gegeben. Oder vielleicht auch die letzten Impulse für unsere Hörer, was auch immer. Also, welche Frage darf ich dir noch stellen?
Also wir hatten ja jetzt hier fast 1,5 Stunden miteinander. Ich glaube, du hast keine Frage ausgelassen. Was möchte ich unseren Hörern noch mit auf den Weg geben? Ich glaube, das fällt mir leichter. Ja, vielleicht noch der Grundsatz, alles ist gut, so wie es ist. Ja, alles, die roten Ampeln, die Akzeptanz, da sind wir wieder dabei, das kommt alles aus einem bestimmten Grund. Und meine Beobachtung in den letzten Jahren, seitdem ich mit diesem Motto durch mein Leben gehe, ist, dass die Bahnschranke, die 15 Minuten unten ist, meistens spannenderweise das Treffen, zu dem ich verabredet bin, überhaupt nicht beeinflusst, weil der andere dann auch gerade im Stau steht. Und das nimmt auch ganz viel Stress raus.
Ja. Sehr cool. Dann nehme ich das doch mal als letzte Worte. Die lasse ich gerne, ganz gerne im Raum stehen. Alles ist gut so, wie es ist. Ja. Annika, es ist wirklich fast 1,5 Stunden, 1,22 steht hier auf der Uhr. Mal schauen, wie viel ich dann am Ende doch noch rausgeschnitten haben werde. hab lieben Dank. Da war sehr viel dabei und ich hoffe, der Übertrag vom Privatleben zum Beruflichen, zum Berufsleben, vom Privaten, wie auch immer. Am Ende des Tages sind wir bessere Mitarbeiter, Führungskräfte, Verkäufer, wenn es zu Hause läuft, wenn wir gerne nach Hause kommen. Und wenn es bei der Firma läuft, weil wir bewusst kommunizieren, sind wir häufig auch zu Hause die angenehmeren Zeitgenossen. Und so ist das eben ein ewiger Kreis. Und wenn wir so sehen können, dann ist doch am Ende wirklich alles gut. Also, hab vielen lieben Dank, Annika. Und bleib einfach erfolgreich.
Bis dahin, lieber Hajo. Danke für die Chance, hier zu sein.
Das war es schon wieder für heute. Der Einfach Erfolgreich Podcast.